Fünf Freunde mieten sich eine Ferienhütte im Wald und ein Wolf bekommt liebliche Zungenküsse.
Ich habe mich gefragt, wie du diesen Podcast einleiten und den Film erklären würdest. Gefällt mir sehr, sehr gut, finde ich geil.
Wir reden heute über Cabin in the Woods. Ja, und damit herzlich willkommen zur bereits 19. Folge von eurem absolut liebsten Lieblings-Horror-Podcast. Schmeiß ich nochmal in den Raum. So, habt ihr jetzt davon. Wir reden heute, wie ihr eben gerade schon gehört habt, über The Cabin in the Woods. Und das ist so zustande gekommen, dass letztes Mal Wolf entscheiden durfte, worüber wir reden. Und da kam der Horror Express bei raus. Und dieses Mal wurde mir das Ding einfach jetzt hier in den Raum geworfen, dass ich das entscheiden soll. Und da dachte ich mir, da ist doch dieser eine Film, über den ich ganze Zeit ganz gerne mal reden wollte. Und das ist, ja, The Cabin in the Woods.
Ja, ganz genau.
Aber erstmal, Wolf, wie geht's dir? Was hast du geguckt? Was geht ab bei dir?
Mir geht es sehr, sehr gut. Anders als dir, Kolja. Ich habe nämlich keine Probleme mit meiner Waschmaschine.
Alter.
Ich kann zu Hause waschen.
Ich sag's ganz kurz. Ja, Wolf macht sich darüber immer lustig, dass bei mir einfach alles schief geht. Normalerweise ist es so zum Ende des Jahres. Und dieses Mal, keine Ahnung, was da passiert ist. Aber anscheinend ist jetzt Mitte des Jahres. Meine Waschmaschine ist auf jeden Fall jetzt kaputt. Und der Techniker ist andauernd krank. Deswegen wird der Termin immer weiter nach hinten geschoben. Ist richtig geil. Vor allem so richtig schön im Sommer, wenn man eh ganze Zeit klitschen lässt und vollgesifft irgendwo in der Ecke rumhängt. Egal. Und ich sitze auf jeden Fall jetzt gerade nackt vor dem Mikro, nur damit du dir das gerade schön vorstellen kannst. Ich hoffe, das wärmt dich auch ein bisschen auf.
Ich wäre absolut entsetzt, wenn du mir gesagt hättest, dass du jemals anders als nackt am Mikro sitzt. Also ich stelle mir das gar nicht anders vor. Und das mit der Waschmaschine, ich habe das nur gerade erwähnt, weil wir eigentlich schon vor einiger Zeit anfangen wollten mit diesem Podcast. Und dann hast du mir geschrieben, ey, kannst du auch ein bisschen später, ich bin da gerade unterwegs zum Kumpel, ich muss meine Wäsche waschen. Und ich so, what? Was ist da los bei dir? Und dann hast du mich ins Bild gesetzt, dass deine Waschmaschine kaputt ist. Aber das soll uns nicht davon abhalten, heute über Cabin in the Woods zu reden. Genau, und also, das ist ein Titel, den haben einige von euch auch schon manchmal genannt. Wir bitten euch ja immer um Themenvorschläge und wirklich die Liste, die wächst und wächst und wächst. Ich sag jedes Mal, also ich sag's wirklich immer wieder und die Situation verschärft sich immer nur von Podcast zu Podcast, weil die Liste einfach immer länger wird. Aber Cabin in the Woods habe ich tatsächlich schon von einigen von euch mehrmals gelesen und da dachten wir uns, ey, ja, warum nicht? Und also ein Grund war auch, dass wir beim letzten Mal zwei Filme besprochen hatten, die ja relativ aktuell im Kino waren. Also relativ, nämlich Renfield und The Boogeyman. Und uns ist ja schon klar, das ist immer so eine Sache, weil manche von euch einfach noch keine Gelegenheit hatten, die zu gucken. Und deswegen haben wir uns ganz bewusst für einen Film entschieden, von dem ich sagen würde, ich lehne mich mal aus dem Fenster, aber ich würde sagen, mindestens 94,7% von euch da draußen, die das jetzt gerade hören, haben The Cabin in the Woods gesehen. Also wir können davon ausgehen, dass wir da keinen großen Nachholbedarf haben. Das ist, glaube ich, das ist mittlerweile fast Allgemeinwissen so für Horrorfans. Deswegen ist das, glaube ich, ein Thema, da können auch mehr von euch wieder zuhören und mitmachen. Heute also
Cabin in the Woods. Falls Leute den nicht gesehen haben sollten, würde ich jetzt sagen, tut euch einen Gefallen, lest euch nichts vorher durch, guckt euch bitte keinen Trailer vorher an und guckt den dann erst und kommt dann wieder. Weil ich glaube, das ist so ein Film, der tut einen am meisten gut, wenn man wirklich gar nichts darüber weiß.
Ja, ey, wirklich, wir reden ja gleich nochmal ausführlich über den Film und in dem Zuge würde ich auch sagen, dass wir natürlich, also da werden wir um Spoiler nicht rumkommen. Das sollte jetzt klar sein, ne? Wir gehen davon aus, dass ihr den Film gesehen habt, aber wenn nicht, was mein lieber Freund und Kollege Kolja gerade gesagt hat, also das stimmt ja generell für alle Filme, aber für den stimmt es ganz im Speziellen. Da kann wirklich selbst der Trailer, ich weiß nicht, was im Trailer zu sehen ist, aber selbst der Trailer, und Trailer zeigen ja öfter mal ein bisschen zu viel, in dem Fall kann es aber sein, dass auch nur eine Szene, die man sieht, kann einen im Prinzip den ganzen Filmspaß kaputt machen, wenn man zu viel schon erfährt, weil also das so ein Film ist, da muss man wirklich so blind wie möglich reingehen. Und wenn man auch nur grob beschreibt, was in dem Film passiert und worum es geht und wo der Gag des Films eigentlich liegt, dann hat man ihn irgendwie schon fast entmystifiziert. Deswegen, also wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, holt das nach und zwar einfach blind. So, jetzt aber zu deiner Frage. Was haben wir gesehen? Bei mir war es in der letzten Zeit gar nicht so irre viel. Ich habe mir eine kleine Indie-Zombie-Produktion angeguckt. Ben and Mickey vs. the Dead. Hast du von dem schon mal gehört?
Nee, ich glaube nicht. Ich müsste jetzt nachgucken nach dem Poster, aber ich habe jetzt auch bei dem Namen allgemein klinge gerade nicht zumindest.
Ja, das ist auch, also habe ich im Nachhinein im Zuge meiner Recherche dann rausgefunden, es ist auch ein völlig beknackter Name. Der heißt nur im Deutschen Ben and Mickey vs. the Dead. Im Original heißt der The Battery. Da kann man sich jetzt drüber streiten, was der bessere Titel ist, aber ich finde den Deutschen wirklich sehr einfallslos und sehr generisch. Hm. Das war so ein Blindkauf, habe ich in so einem gebraucht Filmladen mitgenommen für 4 Euro oder so. Der ist von Jeremy Gardner, heißt der junge Mann. Der hat unter anderem After Midnight hieß der Film, glaube ich, über so ein Pärchen, das lebt auch abgeschieden in so einer Hütte. Dann verschwindet die Freundin irgendwann und gleichzeitig taucht so ein Monster auf, was in die Hütte will. Und du denkst, okay, alles klar, ich habe den Gag gecheckt, die Freundin ist ein weites Monster. Aber tatsächlich ist es nicht so und der wird dann noch ganz anders, als man das so geglaubt hat. Also dieser Jeremy Gardner, das ist so ein Typ, der schreibt und führt Regie und spielt auch selber die Hauptrolle. Und Ben in Mickey vs. the Dead war sein erster großer Spielfilm, den er für 6.000 Euro gedreht hat. Und es geht, Inhaltsangabe, es geht um zwei Kumpels, die Zombie-Apokalypse überleben. Das sind zwei Baseballspieler. Und also eigentlich mehr durch Zufall schaffen die beide es, nicht von Zombies gefressen zu werden und schlagen sich so ein bisschen als Zweckgemeinschaft dann so durch die Landschaft. Also die sind nicht wirklich Freunde, da schwelt irgendwie immer was zwischen denen, aber die müssen halt irgendwie zusammenhalten. Und mehr sollte man eigentlich gar nicht wissen. Also das ist wieder so ein typischer Fall von, es ist eigentlich ein Zombie-Film, aber im Grunde, wie so oft im Zombie-Film, geht es weniger um die Zombies als vielmehr so um das Zwischenmenschliche. Und also ja. Ist jetzt nicht so wahnsinnig originell. Er schafft es aber trotzdem, dem Ganzen irgendwie noch so einen eigenen Dreh zu geben. Also der geht irgendwie über 2 Stunden. Ich war aber ziemlich gut unterhalten, am Ende sogar gefesselt. Und die letzten 15, fast 20 Minuten, die waren sogar richtig, richtig cool. Also sowohl von der Inszenierung als auch was passiert. Und da dachte ich, okay, du weißt, wie man echt gute Filme macht. Also wer wieder mal Bock auf sowas Kleines, Indie-mäßiges hat, was jetzt nicht so eine ganz große Bombe ist, aber so richtig sympathisch, wo man denkt, alter Mann, das hätte ich für 6.000 Dollar auch drehen können. Das ist cool. Ben & Mickey vs. The Dead ist da ein ganz guter Tipp.
Okay, habe ich ein bisschen Bock drauf. Ist das so ein Ding, was du auf Blu-ray geguckt hast oder eher auf Streaming-Plattform?
Nee, auf Blu-ray. Ich hab den gekauft. Ich war irgendwie, ich bin öfter mal in, wenn ich in Münster bin bei meinen Eltern, gehe ich immer zu André. Das ist so ein Secondhand-Laden. Da gibt's irgendwie Spiele, Filme, Games, Platten, alles Mögliche. An dieser Stelle Grüße, falls es irgendjemand von André hören sollte. Und wirklich jedes Mal, wenn ich bei meinen Eltern bin, ich gehe da jedes Mal hin und kaufe jedes Mal. Und sei es auch nur ein Film für 4 Euro, aber ich muss jedes Mal einen Film kaufen.
Sag mal, sollst du nicht langsam zu Hause in Blu-rays?
Mann, Alter. Ich hab noch unten egal. Ich habe noch ein paar Plätze und Felder frei. Ich gucke aber jetzt gerade rüber und ich denke, in ein paar Monaten werde ich anbauen müssen und spätestens, wenn ich irgendwann wieder umziehe, dann kotze ich, weil ich mir eigentlich geschworen habe, keine Blu-rays mehr zu kaufen, aber ich mache es dann jetzt doch irgendwie immer und immer wieder.
Tja. Stimmst du vor, dass irgendwann deine Tochter im Kinderzimmer einfach Regal reingestellt bekommt mit Blu-rays? So, Schatz, tut mir leid, aber du musst die jetzt hier bei dir auf dich nehmen. Fühl keinen Weg mehr drum herum.
Du lebst jetzt in der Besenkammer, Kind. Das muss reichen. das ist so, we cross the bridge when we come to it. Das ist ein Problem für Zukunftswolf, soll der Trottel sich drum kümmern. Das von der Horrorfront. Ansonsten war ich letzte Woche nur noch mit meiner Tochter im Kino. Wir haben den neuen Lassie geguckt. Ist jetzt für euch wahrscheinlich nicht so interessant. Ist ganz nett, wenn man Kinder hat, so ein kleiner Tipp. Und jetzt was interessant. Ich habe vor 2 Tagen den neuen von Pixar gesehen. Ich habe
Elements, glaube ich, ne?
Elements. Habe ich gesehen.
Ich habe nur kann man das überhaupt Reaktion bei Twitter nennen? Dieses klassische, was manchmal postest du einfach nur irgendwelche Bilder, wo man so dann das ungefähr denken kann, so was da dahinter stecken könnte.
Das war so ein Reaction-Shot von Adam, der Your Movie Sucks macht, Kanal, den ich persönlich auch sehr mag. Ich habe davon gehört und habe mitbekommen, man kann auch mit Kindern dahin. Ich dachte, komm, ich geh mal vorbei, geil, geh ich rein, guck ich mir den an. Deswegen weiß ich gar nicht, aber scheiß drauf, wir machen es jetzt einfach. Ich weiß nicht, was los ist, aber irgendwie für mich hat Pixar die Magie verloren. So, das ist, Also es, ja, es geht um quasi so um Elemente, die vermenschlicht werden. Und das ist im Prinzip eine relativ klassische, tragische, in Anführungszeichen, Romeo und Julia Love Story. Weil sich das Feuermädchen in den Wasserjungen verliebt und andersrum, die können aber nicht zusammen sein, weil die verschiedene Backgrounds haben und die gerade die Feuereltern sind da sehr dagegen und so. Und da dachte ich mir, okay, also das ist jetzt nicht schon so, also nicht wahnsinnig krass originell, man kann aber was draus machen, aber das ist ein ganz seltsam zerfaserter Film. Also wirklich, da laufen so 4, 5 Stories, laufen parallel und zwischendurch habe ich mich zurückgelegt und gefragt, ey, Alter, Pixar, wo wollt ihr eigentlich mit dem Film hin? So, ihr macht ganz viele Fässer auf. Das wirkte für mich wie so, als hätten sie diese beiden Figuren, als hätten sie die Idee, ey, komm, lass mal irgendwie ein Feuer-Wasser-Pärchen machen und hätten die Ideen für so 4, 5, 6 Kurzfilme, die manchmal vor anderen Pixar-Filmen kommen. Weißt du, so 10-minütige Einblicke in ihr Leben, so Situationen. Und die haben sie einfach hintereinander geschnitten und daraus einen Film gemacht. Also ein seltsam unrunder Film, der irgendwie echt so sehr zerfasert und nicht so stark wirkt, wie er wirken könnte. Also ich fand den jetzt okay und also meiner kleinen Tochter hat er gefallen und deswegen war ich da jetzt auch nicht sauer so. Ich bin jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die Zielgruppe. Also ich war mit jemandem im Kino und die hat dann wirklich am Ende Rotz und Wasser geheult. Also wirklich, die war so richtig ergriffen und oh Gott, das ist alles so schön und also es hat 10 Minuten gedauert, bis die sich wieder halbwegs gefangen hat. Von daher, es scheint zu funktionieren. Aber also für mich ist Pixar nach wie vor sowas wie Toy Story, sowas wie Findet Nemo und also davon ist hier Elements wirklich meilenweit entfernt.
Ja, ich sag mal so, man kann auch nicht komplett ganze Zeit 10 out of 10 rausballern, ne? Also
nee.
Selbst die in Anführungszeichen schlechteren Pixar-Filme sind ja meistens immer noch verdammt gute Filme, sondern das ist ja immer noch Meckern auf sehr hohem Niveau. Aber
ich
kann mir vorstellen, was du meinst. Darüber hatten wir ja letztens schon mal geredet, dass man das Gefühl hat, als hätte es so ein bisschen die Magie verloren, weil mittlerweile sehr viele Filme einfach unfassbar ähnlich aussehen und die Stile sich langsam überschneiden. Und ich persönlich vermisse ja allgemein im Animationsgenre immer noch so ein bisschen so die älteren Animationsstile, also wo wirklich alles noch handgezeichnet war ab und zu mal, weil ich, das klingt so komisch vielleicht, aber ich habe mich langsam an diesem klassischen 3D-Animationsfilm ein bisschen satt gesehen. Und deswegen finde ich's cool, dass so Filme wie Spider-Verse so ein bisschen die ganze Filmbranche nochmal aufbrechen und da nochmal ein bisschen frischen Wind reinbringen und dass jetzt auch viele Studios sich da orientieren und auch so 2D-Elemente reinbringen. So, oder sowas wie die Serie Arcane zum Beispiel. So, weißt du, so Arcane und Spider-Verse und sowas. Sowas finde ich halt irgendwie mittlerweile auch interessanter als irgendwie der 500. Pixar-Film, der wieder gleich ausschaut.
Ey, definitiv. Und ich weiß nicht, ob wir in der allerersten Folge, ist, glaube ich, dieser Name mal gefallen oder in der zweiten, auf jeden Fall ist schon lange her, wenn man mal wieder Bock hat auf so einen ganz anderen Animationsstil, beziehungsweise so einen Animationsstil, wie er in den 80ern hochgehalten wurde, dann The Spine of Night. Der geht so in die Richtung von dem alten Heavy Metal von 1982, also so eine düstere Fantasy-Geschichte, ultra brutal, also wirklich hardcore, das ist ein gemalter, gezeichneter Erwachsenenfilm. Ist wirklich überhaupt nichts für Kinder. Und der geht wirklich so in die Richtung von so 80er, also wirklich handgezeichnet mit Rotoscoping und so. Muss ich gerade dran denken, weil also mir geht's ähnlich wie dir, so natürlich. Und das habe ich auch wieder bei Elements gedacht. Na klar sieht der gut aus. Da sind viele Details und es sieht alles schön aus. Das ist nicht so billig hingerotzter wie Schund, um ein bisschen Kohle zu machen. Aber es zieht einfach nicht mehr so, weil ich das visuell ähnlich wie du einfach nicht mehr so stark finde. Das ist nicht mehr so charaktervoll. Und was mir gerade jetzt bei Elements wieder aufgefallen ist, ich meine, klar, du hast jetzt irgendwie so ein Mädchen, das ist eine Flamme und ihr Typ und das ist Wasser und so. Aber im Prinzip kannst du die Story irgendwie auch mit Tieren erzählen. Es könnten auch kleine Kinder sein. Es könnten auch, zum Leben erwachtes Backwerk sein. Es könnten auch Keksmenschen sein. Weißt du, macht keinen Unterschied, ob das Elemente sind, weil die Story so generisch ist. Und da dachte ich, ey, so, ich hab's ja gerade schon mal gesagt, Toy Story, das ist so, die Geschichte funktioniert nur, weil das wirklich lebendes Spielzeug ist. Das würde nicht mit Tieren funktionieren, das würde nicht mit anderen Menschen funktionieren, es würde nicht mit Aliens funktionieren oder was, oder hier wie Monster AG so. Toy Story funktioniert wirklich die ganze Geschichte und dieser emotionale Impact über 4 Teile, weil du Spielzeug hast, was sich selber bewusst werden muss, dass es nur Spielzeug ist und irgendwann loslassen muss und die Perspektive der Menschen. sagt ja auch, also in der Form von Andy, der wird auch irgendwann erwachsen, ey, du musst deine Kindheit irgendwie hinter dir lassen. Das funktioniert wirklich nur, weil du lebendes Spielzeug hast. Und das war so ein Geniestreich. Und ich dachte, ey, Pixar, ja, ihr hattet mal so wirklich so ganz, ganz eigenständige, so richtig unique Ideen, eine Geschichte zu erzählen. Und ich habe das Gefühl, das haben sie irgendwie nicht mehr. Das wird sehr austauschbar und sehr, sehr generisch. Ja, und deswegen Elements, also wirklich, der war jetzt nicht schlecht, ist schon okay. Und gerade so für die Kleineren ist der auch schon in Ordnung wahrscheinlich. Aber so ein, also ich habe nicht das Gefühl, dass Pixar zu alter Stärke zurückgefunden hat. Und mehr habe ich tatsächlich, seitdem wir das letzte Mal gequatscht haben, auch nicht gesehen.
Ja, ich meine, man muss dazu sagen, wir haben auch vor ein paar Tagen erst aufgenommen, ne? Also das jetzt, also nur damit ihr so einen ungefähren Zeitrahmen habt.
Ja,
das ist immer sehr unterschiedlich viel Zeit zwischen. Das heißt, mal haben wir dann viel, viel mehr gesehen und mal ist es halt so wie heute, dass es eher etwas dürr ausfällt. Und das ist auch bei mir tatsächlich nicht anders. Ich habe einfach die letzten Tage, wenn ich mal abends mal ein bisschen Freizeit hatte, noch viel YouTube geguckt. Da meine Abo-Liste mal ein bisschen nachgeholt. Ein paar Videos von Danke und so.
Ah, cool. Ja, gut.
Ansonsten serientechnisch. Ich habe heute tatsächlich, weil ich ja heute meinen freien Tag hatte, habe ich Black Mirror angefangen, die neue Staffel.
Wo ich du schon Schwein, gelesen. sag nix.
Ich hab schon gelesen, dass du noch nicht gucken kannst, ne? Weil du jemandem versprochen hast, dass du es mit ihr gucken möchtest.
Ja, ne? Mann, das ist so wirklich. Also jetzt gerade, wo wir das aufnehmen, heute sind die Folgen rausgekommen. Heute ist Donnerstag und ich muss noch bis Samstag warten. Okay, nee, ich habe gesagt, sag nix, aber das stimmt nicht. Ich will wissen, bislang cool oder hast schon nach einer Folge gemerkt, oh fuck, Black Mirror ist genauso beschissen geworden wie alles gerade. Komm, sag mir, dass das immer noch gut ist.
Ey, ohne Scheiß, ich habe richtig viel Spaß gerade damit.
Ah, also, gut.
Ich merke einfach, dass ich diese Serie so krass vermisst habe. Weißt du, weil das ist jetzt so viel Zeit zwischen der letzten und dieser. Ich weiß gar nicht genau, wie lange, aber ich könnte jetzt, wenn ich jetzt raten müsste, 3 Jahre?
Ja, ich würde ungefähr auch bestimmt 3 Jahre, ja.
Würde ich jetzt
das sagen? War die letzte davor war doch die mit Miley Cyrus, ne?
Die fand ich jetzt auch nicht so stark. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt gerade. Kann natürlich auch daran liegen, dass die letzte Staffel schon ein bisschen her ist und so, aber ich habe jetzt gerade echt wirklich viel Spaß wieder.
Cool.
Man darf jetzt nicht irgendwelche super krassen Meisterwerke im Sinne von irgendwie krass neuen Ideen irgendwie erwarten. Aber jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt erst die dritte Folge angebrochen und ich meine, die geht auch 1,5 Stunden oder sowas. Das ist wirklich fast ein Film. Oder ist ein Film, besser gesagt. Das ist hier die Folge mit Aaron Paul. Und da bin ich auch echt jetzt ein bisschen überrascht, so in welche Richtung das alles geht. Also ich bin auf jeden Fall angefixt. Macht super, super viel Spaß und fühlt sich aber schön an, Black Mirror wieder zu haben, auch wenn viele der Geschichten. Ja, ich kann mir vorstellen, wie das hier Charlie Brooker heißt, ne?
Der das gemacht hat.
Mhm. Genau, dass Charlie Brooker echt ein bisschen Probleme hatte, sich da in diesem Mindset reinzuarbeiten, weil er hat auch selbst gesagt, okay, aktuell, die Welt geht so vor die Hunde, alles ist scheiße. Der Planet brennt gefühlt und dann war noch die Pandemie und alles. Also, was auf Twitter und Co. abgeht und wie Leute auf gewisse Sachen reagieren, das kannst du ja schon gar nicht mehr parodieren, weil einfach die Welt eine Parodie auf sich selbst ist. Und deswegen meinte er halt so, er sieht nicht, wie er in den nächsten Jahren wieder erstmal aus dem Black Mirror machen möchte. Hat sich dann halt erstmal die wohlverdiente Pause genommen. Aber ich bin echt froh, dass er jetzt dann wieder sich dran gesetzt hat und wieder was raushaut. Weil ich habe das Gefühl, die Pause hat der Serie gut getan bis jetzt. So.
Okay, cool. Kannst du sagen, wie viele Folgen das sind? Sind die jetzt alle schon online oder kommt jetzt irgendwie, jetzt sag nicht einmal die Woche kommt eine neue Folge, die sind jetzt alle da?
Die sind alle da. Ich weiß nicht, ob das so eine zweiteilige Season ist oder so, aber ich glaube nicht, weil es sind 5 Folgen draußen.
5, okay.
Und die erste geht 56, zweite 54 Minuten, die mittlere halt 80, wie gesagt, ist halt echt lange. Und dann nochmal 40 und 74, also echt lange Dinger. Das sind alles, die fühlen sich auch richtig an wie Filme tatsächlich so. Das, cool. Was ich ziemlich krass finde. Ja.
Richtig schön, habe ich Bock drauf.
Richtig geil, ohne Scheiß. Ich habe richtig Bock, wenn der Podcast heute zu Ende ist, mich wieder hinzuschmeißen und den Rest. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen hier nachgucken und einfach alles durchschauen, wie ich mich kenne.
Oh Mann, ey, ohne Scheiß, ich würde gerne mit dir tauschen. Ich muss dann nach diesem Podcast noch ein bisschen Amnesia the Bunker spielen.
Das muss ich auch noch spielen. Da werde ich mich am Sonntag ansetzen.
Oh, ich würde echt lieber Black Mirror gucken, ey. Das ist nicht meine Art von Spiel. Aber egal, soll heute nicht um Amnesia the Bunker gehen.
Aber da freue ich mich auch schon unfassbar drauf, das zu streamen. Also da ich... Ich habe aktuell nicht so viel Zeit gehabt. Ich mache jetzt auch mal richtig schamlose Eigenwerbung ganz kurz. Der Grund, warum ich aktuell fast nichts geguckt habe, ist, ich habe Ewigkeiten an so einem persönlichen, so ein kleines Herzensprojekt gesessen. Und zwar ist das, wo ich so mit 6 anderen Leuten zusammen so eine Pen-and-Paper-Gruppe gegründet habe und habe dann halt so ein, haben wir halt so ein Videoprojekt angefangen. Und das habe ich jetzt, glaube ich, die letzten 3 Monate geschnitten. Und
nice.
Immer mal nach dem Feierabend da nochmal ein bisschen dran gesessen. Und da kommt jetzt tatsächlich nach all der Zeit die erste Folge morgen raus.
Übermorgen. So ist das also, du Haderlohn. Ja. Immer wenn ich dich frage, jammerst du mir die Ohren voll, ich habe wenig Zeit, so viel zu tun. Und in Wahrheit schneidest du zu deinem Privatvergnügen noch andere Projekte außer Horror. Fuck, der Horror-Podcast. Was bist du denn für eine Sau?
Ich weiß, absolut schamlos.
Ey, scheiße.
Dullies und Dragons, guckt bei YouTube nach.
Dullies und Dragons, der Titel ist sehr gut und qualitativ vermute ich, dass das Niveau gehalten wird, was der Titel auch schon verspricht.
Oh ja, mindestens.
Ja. Mindestens. Ja, nein, echt richtig schön. Also checkt Dullies and Dragons aus, wenn ihr diesen Podcast durchhabt und wenn ihr eine kleine Pufferpause zwischen diesem Podcast und Black Mirror braucht, was ihr dann wahrscheinlich dann gleich alle weitergucken werdet. Aber, also wenn es nichts mehr gibt, was nee, du noch gesehen hast.
Ich habe, wie gesagt, da ist meine komplette Freizeit momentan draufgegangen.
Okay, ja, nice. Dann wollen wir euch eure Freizeit jetzt auch rauben und ruinieren. Wir reden nämlich über den, kann man das schon Klassiker im Genre nennen? Ich sag mal, pass auf, den kleinen Klassiker des Horrorgenres, The Cabin in the Woods. I think I can get it to go down. Do we want to go down?
Also ich finde auf jeden Fall, man kann sagen, dass es ein Kultklassiker geworden ist. Und zwar sehr schnell. Ich meine, der Film ist von 2011. Aber ich habe schon das Gefühl, dass man auf jeden Fall sagen kann, dass es unter den Kult-Horror-Filmen.
So, pass auf. Und
das ist auch.
Ja, nee, sorry, ich wollte dich unterbrechen. Ja? Das ist ja auch, hast du gesagt?
Ist auch für mich eine der wenigen richtig, richtig guten, also meiner Meinung nach richtig guten Horror-Komödien.
Dann bringen wir doch mal ein bisschen Schwung in die ganze Sülze hier. Denn ich hau jetzt direkt raus, was mir jedes Mal auf den Nägeln brennt, wenn ich mit irgendwem über The Cabin in the Woods rede.
Soll ich dich schon jetzt blocken?
Pass auf. Nein, es wird eine schöne Diskussion, da bin ich ganz sicher. Okay. Ich bin nämlich, ich weiß, dass ich bin in der absoluten Minderheit, aber ich mag The Cabin in the Woods nicht sonderlich. Ich habe den jetzt 3-mal gesehen. Ja, ich kann bis heute nicht verstehen, wo dieser Hype herkommt. Ich finde den Film originell, ja, kreativ, okay, alright, hat eine coole Prämisse, auf jeden Fall will ich ihn nicht nehmen. Aber wenn dieser fucking Film eins nicht ist, dann ist er clever. Der ist überhaupt nicht clever und ich finde, das ist eine PR-Meisterleistung, dass Leute bis heute glauben, das wäre so ein wahnsinnig cleverer Film. Vielleicht kannst du mich erhellen, aber wirklich, ich habe den gestern nochmal geguckt, weil ich dachte, okay, vielleicht sehe ich diesmal, was Leute darin sehen. Und ich finde da keine Cleverness, der Film ist nicht halb so klug und insightful, wie er tut. Und deswegen habe ich ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu Cabin in the Woods.
Tja. Ich würde den Film auch tatsächlich, muss ich dir zustimmen, nicht als clever bezeichnen. Also wenn man das jetzt so direkt sagen kann, was das angeht, verstehe ich tatsächlich, was du meinst. Und das ist mir jetzt halt nochmal aufgefallen, weil ich habe den Film wirklich, wirklich oft schon geguckt. Das ist so ein Film, entweder wenn der mal irgendwo lief noch, wo ich damals noch Fernsehanschluss benutzt habe hier. Wenn der irgendwo mal lief, dann habe ich den auch echt einfach laufen lassen und hab wieder direkt Bock bekommen, ihn zu gucken und habe auch durchgeschaut. Ich habe auch den des Öfteren mal hier reingeschmissen, die Blu-ray. Aber jetzt, da wir den ja nochmal geschaut haben für den Podcast, habe ich den zum ersten Mal gefühlt kritisch geguckt, weiß ich meine? Weil vorher war das eher so Kopf aus und ich weiß, was ich bekomme und der macht mir halt einfach Spaß und muss ich nicht viel drüber nachdenken. Sollte man auch wirklich nicht bei den Filmen schon mal vorstellen. Und jetzt habe ich zum ersten Mal, weil wir letztens schon mal im Privaten ganz kurz angerissen haben, dass du vielleicht eine andere Meinung haben könntest, da ein bisschen mehr auf so Kleinigkeiten geachtet. Und ja, da werden wir wahrscheinlich schon die ein oder anderen Punkte zusammennehmen können, so wo man vielleicht diskutieren könnte, ob das jetzt irgendwie schlau oder irgendwie ein bisschen selbstverliebt rüberkommt. Aber ja, wollen wir erstmal sagen, worum es geht in dem Film?
Ja, ja, und also wirklich jetzt, ich sag's wirklich nur zur Sicherheit, weil falls irgendeine arme Seele irgendwie vorhin im geistigen Koma war und nicht mitbekommen hat, was wir gesagt haben, ich sag wirklich an dieser Stelle allerletzte Warnung. Leute, wenn ihr den noch nicht gesehen habt und ihr wollt's euch nicht verderben, wirklich, macht es jetzt sofort aus, weil nur durch die Inhaltsangabe irgendwie verpufft der Film zu 70%, wirklich. Also wenn der einen blind überrascht, umso besser. Deswegen letzte Chance ist jetzt hiermit vorbei. Also Cabin in the Woods ist im Prinzip vermeintlich auf den ersten Blick eine super simple Gruselfilmchen-Story, die man schon tausendmal gesehen hat. Eine ja. Gruppe aus 5 Teenies quartiert sich übers Wochenende in eben einer Waldhütte ein, wollen da so ein bisschen Party machen und werden dann einer nach dem anderen abgeschlachtet, in diesem Fall von wiedergekehrten Rache-Zombies. Mhm. Es geht so ein ganz kleines bisschen in die Richtung The Evil Dead natürlich, ganz klar. So, und jetzt kommt aber das Element und das macht diesen Film so besonders und deswegen kann man da wahrscheinlich, wie, wenn man wollte, stundenlang drüber diskutieren und analysieren und interpretieren und auseinanderfriemeln, denn quasi die Rahmenhandlung ist, dass diese Teenies im Prinzip nur die unwissenden Schachfiguren in einem groß angelegten Ritual sind. Diese ganze Szenerie ist nämlich manipuliert und inszeniert von einer riesigen Firma, kann man's nennen,
ja.
Die regelmäßig Teenies opfern muss, damit große Gottheiten ihr Blutopfer einmal im Jahr oder ich weiß gar nicht, in welchem Zeitraum das irgendwie immer passiert, wird vielleicht mal erwähnt, aber auf jeden Fall müssen regelmäßig immer wieder in so einer Horrorsituation diese Teenies geopfert werden. Das ist also quasi die Erklärung, warum sich Teenager in solchen Filmen wie eben Cabin in the Woods und Evil Dead und den tausend anderen Slashern aus den 80ern so dumm verhalten, so seltsam verhalten. Die werden alle nur manipuliert. Die sind nicht wirklich immer komplett Herr des Geschehens und sie müssen sterben, weil so quasi das Blutopfer für die Gottheiten gebracht wird und sie lassen uns die Menschheit damit ein weiteres Mal in Ruhe und wir haben eine kleine Verschnaufpause bis zum nächsten Ritual, in dem die nächsten 5 Teenies geopfert yes. werden müssen. Und das wirklich, und da, also wirklich, die Prämisse an sich, muss ich echt sagen, die ist wirklich cool. Die ist originell, ja. die ist so richtig schön abgedreht, habe ich in der Form auch jetzt noch nicht gehört. Aber, und da fangen jetzt langsam meine Kritikpunkte schon an, aus der Prämisse wurde meines Dafürhaltens nach nicht mal annähernd so viel gemacht, wie man da eigentlich draus machen müsste. Ich finde den ganzen Film vom Writing her, von der inneren Logik teilweise extrem schlampig. Mhm. Da kommen so ein paar Sachen vor. Ich finde, nee, da hätte man echt noch mal drüber gehen müssen. Von der Dramaturgie her macht er auch ein paar sehr, sehr, also ich würde sagen, trifft er ein paar Fehlentscheidungen, die dem Film nicht gut tun. Und ich habe mir dann noch das Making-of angeguckt und Drew Goddard und Joss Whedon,
ja,
den die meisten wahrscheinlich durch Avengers kennen oder vorher noch von Buffy und Firefly und so.
Genau.
Die haben das Skript zusammengeschrieben und die haben gesagt, dass sie sich ein Wochenende lang in einem Hotelzimmer eingeschlossen haben,
genau,
und waren in verschiedenen Räumen und waren aber irgendwie nach dem Wochenende so ziemlich fertig, weil die voll in Sync waren und die hatten so beide die Idee und beide die Vision und konnten dann perfekt dieses Drehbuch schreiben. Und ich muss sagen, und genauso wirkt es auch. Das wirkt wie ein Drehbuch. Da hatte jemand eine coole Idee und mit zwei Leute dengeln das über ein Wochenende zusammen, aber da hätte man wirklich nochmal rübergehen müssen.
Ich weiß nicht, also ich finde gerade dieses Gefühl geil, dass man denkt, so, okay, das haben irgendwie so zwei Kumpels, die einfach das Genre Horror lieben, aber teilweise da auch so ein paar Sachen haben, die sie halt irgendwie, weiß ich nicht, die halt einfach schon tausendfach gezeigt wurden und ausgelutscht sind. Und ich kann mir das so gut vorstellen, dass sich einfach so zwei Leute zusammensetzen und denken so, okay, wie können wir das so ein bisschen parodieren? Und trinken dann ein paar Bier zusammen und schreiben dann irgendwie im Hotelzimmer diese ganzen Sachen zusammen. Also, wie du schon sagst, das kommt im Film auf jeden Fall sehr gut rüber. Und das gefällt mir an sich auch eigentlich alles echt ganz gut. Ja, der ist jetzt nicht vielleicht nicht so. Ja, also das ist echt schwierig, weil ich verstehe halt komplett, wo du herkommst so, also und was du daran auszusetzen hast wahrscheinlich. Also wir werden da wahrscheinlich gleich nochmal auf einzelne Punkte eingehen. Aber das ist so ein Film irgendwie. Ich kann dem irgendwie nicht böse sein. So.
Okay, okay. Hey, und also ich finde auch, also logischerweise natürlich, ich weiß nicht, ich glaube, ja, es ist eigentlich traurig, dass man es nochmal erwähnen muss. Ich mache es zur Sicherheit, aber trotzdem. Selbstverständlich ist das wie absolut legitim. Und ich glaube, auch die allermeisten von euch da draußen, die das gerade hören, sind auch eher auf deiner Seite als auf meiner. Und weil ich letztes Mal bei Silent Hill Revelation exakt das gesagt habe, dass das ein echt beknackter Film ist, aber ich kann ihm nicht sauer sein.
Ja, genau.
Also das gebe ich dir vollkommen und ich bin auch nicht hier irgendwie, um irgendjemandes Meinung so zu ändern, aber was mir gerade aufgefallen ist, und da bin ich schon drüber gestolpert, weil, keine Ahnung, vielleicht habe ich irgendwie einen anderen Filter im Kopf als alle anderen, aber das habe ich auch schon so oft gehört und irgendwie, ich sehe es und ich spüre es nicht. Ich finde, dieser Film fühlt sich überhaupt nicht so an, als hätten den Leute gemacht, die Horrorfilme lieben. Ich finde das genau das Gegenteil. Was ich an dem unter anderem nicht mag, ist dieser suffisante, leicht arrogante Ton, sich permanent über Klischees so zu erheben und zu zeigen, haha, guck mal, wie dumm das in anderen Filmen ist. Und dann macht der Film aber exakt dasselbe und da fängt's an, mich zu nerven, ohne Cleverness, ohne eine zweite Ebene, ohne wirklich Meta zu werden. Also guck mal, sowas wie Scream zum Beispiel hat ja auch so die Slasher der damaligen Zeit so ein bisschen parodiert und durch den Kakao gezogen, funktionierte aber auf der einen Seite trotzdem als eigenständiger Horrorfilm, und wir haben ja über Scream lang und breit gesprochen, allein die Einstiegsszene ist absolut legendär, weil die wirklich super straight und unheimlich und ne, also die war geil, und auch danach funktioniert Scream wirklich, ohne dass du jetzt vielleicht jeden Haha-Wink-Wink-Gag raffst. Also Scream hat es wirklich geschafft, das zu analysieren, was früher war, so ein bisschen durch den Kakao zu ziehen und daraus noch was Eigenes zu machen. Und das macht Cabin in the Woods überhaupt nicht. Cabin in the Woods macht genau denselben Scheiß, den 1000 Filme davor gesagt haben, dreht sich dann aber zu uns um und spricht quasi in die Kamera, Mann, das ist echt ganz schön dumm in Filmen, ne? Und ich denke, ja, das weiß ich, das wissen wir alle, aber du machst jetzt genau denselben Scheiß. Nur, dass du diese krasse Rahmenhandlung mit, es ist alles nur ein Experiment von dieser Firma, hast. Und ich denke mir, ja, okay, aber right, das ist nett. Okay, aber jetzt werd clever. Jetzt musst du mir was anbieten, verdammter Film.
Okay,
und das macht er nicht, das macht er die ganze Zeit nicht.
Aber gibt es da für dich Punkte, wo du sagst, das hätten sie machen müssen, damit das anders gewesen wäre? Weil ich weiß, dass es von Drew Goddard und Joss Whedon, die haben gesagt, das ist so deren Love-Hate-Letter, haben sie es genannt, an das Horror-Genre. Und das kommt meines Erachtens nach eigentlich ziemlich gut rüber, auch wenn die Szenen halt wirklich. Also ich meine, das ist ja die Essenz des Films, dass sie halt Sachen, die schon tausendmal da waren, dass sie das einfach auch nochmal zeigen irgendwie und das vielleicht so mit einer ganz leichten Parodie-Ebene im Hintergrund vielleicht doch ein bisschen so salzen. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie sie es komplett hätten anders machen sollen. Das ist, weiß ich nicht, also hast du da irgendwie eine Idee?
das ist so lustig, weil ich fühle mich jetzt schon in so einer krassen defensiven Verteidigungshaltung. Aber das war mir auch klar, wenn du sagst, ey, ich mag Cabin in the Woods nicht, dann musst du irgendwie halt, ne, das ist mir schon klar, ich stehe jetzt hier mit dem Rücken zur Wand. Aber also ich merke, bei mir fängt das wirklich irgendwie, also bei Kleinigkeiten an und zieht sich durch den ganzen Film. Also beim ersten Mal ging es mir schon so und auch die Male danach, ich schluck auch irgendwie einfach diese ganze Grundstruktur nicht, dass diese Teenies in der Hütte durch so seltsame Chemikalien dazu gebracht werden, sich dumm zu verhalten.
Ja,
sorry, also
pass auf.
Also das ist so eine Sache, nope. Nee, ja, so, nee. Ja, ja. Also, weißt du, keine Ahnung. So, irgendwie das so zu erklären mit, die sind unter dem Einfluss von irgendwas. In dem Fall ist es so ein komisches Gas, was reingepumpt wird.
Ja.
Ey, okay, alright. So, könnte man vielleicht, also vielleicht hätte es noch eine elegantere Version gegeben, das irgendwie dieses Story-Element einzubringen, aber prinzipiell, okay, in dem Fall sind es eben Drogen. Aber so, da gehe ich mit, aber ich höre auf, wenn mir gezeigt wird, dass ich die, also, weiß ich, wenn Chris Hemsworth sagt, wir sollten auf jeden Fall zusammenbleiben, ist ganz wichtig, und dann sagen die Aufpasser, die Wissenschaftler, oh nein, warte, lass mich kurz ein paar Knöpfe drehen, und dann hören wir, und dann sagt er auf einmal, nein, warte, wir sollten uns dann denkst du, nee, sorry, in keinem Universum funktioniert das so, weiß ich nicht, keine Ahnung, wenn du besoffen bist, dann wirst du halt dumm und kannst nicht mehr klar denken, kannst nicht mehr klar laufen. Wenn du bekifft bist, wirst du träge wie der Stoner. Wenn du LSD nimmst, siehst du irgendwelche abgefahrenen Sachen. Aber was bitte ist das für eine Chemikalie, die dein komplettes Wesen überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise beeinflusst, bis auf deine Entscheidung, was lebensgefährliche Situationen angeht, weißt du? Und dann denke ich mir, die Idee, okay, aber das ist mir zu lieblos. Das ist mir zu, ja, hier, nimm's, schluck's einfach. Und das, nee, ich gehe da nicht mit. Da bleib ich stehen wie so ein trotziges Kind und sag nö.
Also das hast du mir tatsächlich vorweggenommen, weil das wäre ein Punkt gewesen, auch einer von denen, die mir jetzt nochmal besonders stark aufgefallen sind, das war auch schon früher so, dass ich da meinen Kopf nicht genug abschalten kann in Szenen wie dieser, wo ich das für mich selbst rechtfertigen kann, dass es jetzt einfach, ja, das ist die Logik des Films, das wird schon so hinhauen. Du kannst halt nicht einfach irgendwie mit dem Gas, wie du schon sagst, wenn du irgendjemanden unter Drogen setzt, dann wird er vielleicht träge, dann ist der vielleicht ein bisschen benommen und ja, trägt irgendwelche komischen Entscheidungen mit sich, aber du kannst jetzt nicht jemanden umprogrammieren. Du kannst es nicht von jemandem das Gehirn mit irgendeinem Stoff innerhalb von Sekunden umprogrammieren. Das ist alles nicht logisch. Da braucht man auch gar nicht lange drüber diskutieren. Und das ist halt auch so ein Ding, wo ich halt von meinte, so, ich habe den Film immer geschaut, weil ich wusste, was ich bekomme, was zu erwarten ist. Und ich habe vor allem, das ist einer dieser wirklich Vorzeigefilme, wo ich einfach den Kopf ausschalte. So, weil das musst du. Das musst du in so vielen Situation des Films, weil selbst innerhalb dieser halben Sci-Fi-Welt, sag ich mal, die da irgendwie so, es ist ja, an sich ist die Welt ja nicht so fern von unserer, aber es gibt ja noch diese gewisse Sci-Fi-Komponente einfach da dazu. Und das gerade durch diese Sachen wie diese Gase und dieses riesige, da reden wir gerade nochmal drüber, dieses riesige Kraftfeld, dieses Unsichtbare, wo diese, im Prinzip sind sie ja in so einer Art Kuppel, die irgendwie auch Wetter beeinflusst und was auch immer. Also, weil zum Beispiel sagt ja auch hier der Narr der Gruppe, ich weiß gerade nicht, wie der Name des Schauspielers ist, to be honest.
Kratz oder so?
Ja, kann sein. Also der sagt
der Stoner,
der Hippie. Der Stoner, genau. Ja. Einer der Punkte, wo ihm irgendwie auffällt, dass das irgendwas merkwürdig ist, er guckt ja draußen einmal in den Himmel und sagt irgendwie, es gibt hier keine Sterne.
I thought there'd be stars. We are abandoned.
So, weißt du? Und dann denke ich mir auch so, okay, erstmal, ja, es ist diese Sci-Fi-Komponente, sie sind dann in dieser Kuppel und sie können dann auch anscheinend wohl Lichter beeinflussen. Es gibt auch diese Szene, wo sie dann irgendwie so einen Lichteinfall auf so einem, auf so einer Grasebene wirklich so hochschrauben können, wie so eine Mutlampe irgendwie. Und dann denke ich mir aber wieder so, wiederum im Hinterkopf so, okay, wenn das so eine Firma ist, die so erpicht auf Details ist und das alles echt wirkt und das wirklich alles dafür in die Wege geleitet wird, weil sonst geht die Welt unter. Die sind zu dumm, um Sterne an den Himmel zu simulieren. Okay. Naja. Aber ja, das sind so diese ganz kleinen Punkte, wo so ein bisschen so Sci-Fi-Zukunftselemente reingestreut werden. Aber gleichzeitig hast du das auch nicht genug. Weißt du, wie ich meine? Also trotzdem wirkt teilweise alles so ein bisschen auf altbacken. Und das ist halt das, was würde ich dann bei dir mitgehen, dass es irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. Und gerade so Sachen wie das mit dem Gas. Ey, die hätten mir sagen können, irgendwie in einem Dialog, die haben ja ganz viele von diesen übernatürlichen Monstern eingesperrt bei denen, ne? Mhm. Die haben ja wirklich aus allen verschiedenen Horrorwelten irgendwas so. Die haben Geister, die haben Zombies, die haben Dämonen und was auch immer, ne? Irgendwelche Riesenspinnen und Schlangen. Hätten sie mir gesagt, das sind irgendwie Gase, die sie einem so einem Dämon oder sowas abgenommen haben und die haben so Mind-Altering-Möglichkeiten oder sowas. Ey, hätte ich so voll abgekauft. Dann das wäre so ein Punkt gewesen, da hätten sie zumindest so ein paar Sachen erklären können. Weißt du, wenn die sagen, sie benutzen diese übernatürlichen Wesen, um Technologien zu erschaffen, mit denen sie dann wiederum die Teenies kontrollieren. Sowas fehlt mir, glaube ich, innerhalb des Films. Das ist mir jetzt beim Gucken halt extrem aufgefallen. Das mit dem Gas zum Beispiel, hätte man echt, glaube ich, besser erklären können. Es einfach zu machen und einfach einfach so vom Zuschauer zu erwarten, dass er denkt so, los, haut hin. Das ist natürlich,
Ja, also
wenn man da zu lange drüber nachdenkt, dann bricht das Konzept natürlich dann doch schnell zusammen.
Ja, genau. Und also deswegen bin ich nie so ganz an The Cabin in the Woods rangekommen, also wirklich nach mehreren Chancen, weil dieses Argument, du musst im Prinzip den Kopf ausmachen, so, also da bin ich generell kein großer Fan von diesem Ding. Und ich finde gerade, wenn so ein Film so quasi auf so eine Metaebene geht und so ein bisschen das ganze Genre, also nicht nur analysiert, sondern auch dekonstruiert und so mit Klischees spielt. Und ich habe also wirklich, ich habe mir noch ein paar alte Reviews angeguckt und Leute haben geschrieben so, nach diesem Film sieht man das gesamte Horrorgenre anders und so. Und ich denke mir, ey, okay, ja, kann man vielleicht so machen. Aber dann funktioniert das dann doch aber nicht in einem Film, wo du im Prinzip nicht mitdenken darfst, weil er sonst, wie du selber schon sagst, irgendwie zusammenbricht. So, und wenn ich also in meinem Kopf, ich überlege gerade so, mit welchem Film ich den so assoziativ vergleiche. Ich habe gerade schon Scream gesagt. Ich meine, okay, der hat wie auch so, natürlich so wie jeder Film, Logiklöcher und die Filme werden ja auch echt mal beschissener. Aber im Grunde ist das ja immer noch eine relativ solide Story, die durchaus irgendwie schafft, auf zwei eigenen recht starken Beinen zu stehen. So, also da irgendwie, im Gegenteil, also ich finde, bei sowas wie Scream, da macht man sich den Film eher kaputt, wenn man den Kopf ausschaltet und irgendwie nicht versucht mitzudenken und auf die ganzen kleinen Details achtet und die Hinweise, die sich dann als falsch herausstellen und so und die ganzen Finden, die Story schlägt. Also Scream belohnt ja wirklich das Mitdenken, das macht ihn ja so schön. Oder ich denke an Filme wie, weiß ich nicht, One Cut of the Dead oder auch Tucker and Dale vs. Evil. So, das sind jetzt vielleicht nicht alles so hyperintelligente Meisterwerke. Du musst ja nicht jedes Mal komplett ein ganzes Genre dann irgendwie auf den Kopf stellen. Aber so für das, was sie machen, also ich habe so das Gefühl, bei diesen Filmen, also die belohnen mich eher dafür, wenn ich wirklich dabei bin, wenn ich wirklich aufmerksam bin, wenn ich mit meinem Hirn und Herzen dabei bin und wenn ich auch so ein bisschen Hintergrundwissen aus dem Genre habe. Mhm. Und das habe ich bei The Cabin in the Woods also tatsächlich nicht. So, wenn wir sehen, wie dieser der Kiffer-Dude, der Stoner, wie der von einem dieser der Zombies da irgendwie, also der kriegt so ein Messer ins Rückgrat gerammt und kriecht dann so irgendwie tödlich verwundet, kriecht so von seinem Angreifer so weg. Und dann sehen wir, wie er quasi über so eine Graskuppe noch kriecht. Und außerhalb des Bildes hören wir ihn schreien und Blut spritzt dann so hoch. Und es wird also mehr als nur angedeutet, dass er jetzt gerade irgendwie ermordet wurde. Yeah. Und später sehen wir, ohne jede Erklärung, dann taucht er einfach an dem Pier wieder auf, um das Final Girl zu retten. Und ich denke mir, alright, okay, aber dann zeigt mir wie. Dann seid doch cleverer. Also, ich denke an sowas wie One Cut of the Dead, so, weißt du? Ich weiß nicht, ob du den noch so im Kopf hast, aber da siehst du siehst ja quasi auch erstmal so in der Kamera, was passiert, als die Zombies so ausbrechen, vermeintlich. Es geht ja um ein Filmteam, was einen Zombie-Film drehen will. Und dann kommen vermeintlich echte Zombies. Und dann später siehst du denselben Film nochmal aus einer anderen Perspektive und du siehst, was dann hinter der Kamera und neben den Kameras, was da so passiert ist, bis es zu den Szenen kommt, die man am Anfang wieder gesehen hat, sodass du auf einmal Kontext für Szenen bekommst und checkst, ach, deswegen hat er sich am Anfang so komisch verhalten. Ach, deswegen kam der Zombie so seltsam nach 10 Minuten erst so an. Das sind so Kleinigkeiten, aber da dachte ich, ey, nice, das ist geil, sowas mag ich. Und sowas hätte Cabin in the Woods ja auch machen können, aber stattdessen kriegst du halt genau das Klischee, was alle anderen Horrorfilme auch schon gemacht haben. Jemand stirbt, haha, nicht wirklich, war nun Fake Death, er kommt wieder ohne Erklärung. Ja, das
ist Deus Ex Machina, auf einmal plopp, ist er doch nicht tot. So offscreen denken aber alle, er wäre tot. Das ist auch der eine Punkt, der mich tatsächlich ganz doll nervt. Also das ist wirklich, glaube ich, mein Hauptkritikpunkt an dem Film ist diese Marty stirbt und Marty heißt übrigens, habe ich
gehört. Marty, genau.
Marty stirbt und alle denken das auch von diesen Leuten da. Was ich nicht, wirklich, das ergibt in keiner Form, wenn man dann nur auch eine Sekunde drüber nachdenkt, Sinn. Sie haben überall Kameras. Es gibt am Anfang eine Szene, wo sie von jedem der einzelnen Schausteller innerhalb dieser Szene die Herzfrequenz haben, die woher sie die auch immer haben, keine Ahnung, frag mich nicht, aber die haben irgendwie Blutwerte, Herzfrequenz, alles mögliche von denen. Du willst mir noch nicht erzählen, dass ein Event, was lebensnotwendig für alle ist, für die komplette Menschheit, diese Kuppel ist komplett mit Kameras bestückt, mit der höchsten Technik aller Zeiten, und dann killt ein Zombie ihn angeblich offscreen, weil die sind sich ja total sicher. Das ist so ein bisschen so, wir haben jetzt nur die Sicht, die der Zuschauer hat. So, das ergibt einfach keinen Sinn. Und auch dann dieses System, was sie haben, was ich bis heute nicht ganz checke. Woher kriegen die das Blut und wie läuft das da runter? Also, weil die haben ja, wenn jeder von den Einzelnen stirbt, am Anfang haben wir die Blondine in der Gruppe Jules, die von denen als Hure bezeichnet wird, die stirbt da als erstes und dann haben sie ja direkt dann diese diese Schalter, diese Hebel, die sie umlegen, und dann läuft in so eine Rinne Blut runter und füllt quasi dann das Bild der Hure aus. Und das haben sie dann halt auch bei Marty. So, ich frage mich dann halt, woher kommt dieses Blut? Ist es dann das Blut des Zombies?
Also
und wie? Also, okay, also das sind also Sachen, die einen irgendwie so ein bisschen rausreißen oder die mich zumindest rausreißen. Und diese Marty-Sequenz, die hat für mich keinen Sinn ergeben. Ich habe das Gefühl, da fehlen uns so 2-3 Minuten Film in der Mitte irgendwie.
Nein, bitte nicht noch mehr. Also diese Blutsache, ich hätte es nicht gedacht, aber also da würde ich sogar den Film verteidigen, weil ich habe das immer so verstanden, dass das so symbolisches Blut ist. Also dass das nicht wirklich das Blut der Opfer ist, das wäre ja unmöglich. Also da müssten ja quasi überall in diesem ganzen Gelände, in jedem Nanomillimeter im Boden müssten ja so kleine Röhren sein, die das Blut sofort dann. So, also ich dachte einfach so, das ist so symbolisches Blut. Also vielleicht noch nicht mal echtes Blut. Es geht wirklich mehr um, also ne, ein Mitglied der Gruppe wurde getötet. Wir sind ein bisschen näher an der Vollendung dieser ganzen Zeremonie, und deswegen läuft da auch Blut in dieses Steinrelief.
Habe ich auch schon dran gedacht. Ja. So. Also ich dachte halt so, okay, dann ist es vielleicht so Schweine- oder Lammblut oder was auch
immer. Ja,
und das
genau.
Das, genau, dieses symbolische
Ding.
So. Aber das sind alright. Halt leider so Sachen, das finde ich da in dem Punkt. Ich mag es normalerweise, wenn ein Film einen selbst zum Interpretieren anregt und irgendwie zum Selbstnachdenken, dass man sich versucht, einzelne Sachen selbst zu erklären. Aber in dem Fall, aus irgendeinem Grund, nervt es mich, dass sie da nicht ganz kurz drauf eingehen. Weißt du, das ist einfach so, die ziehen an dem Hebel und irgendein Blut läuft direkt, nachdem die Charaktere gestorben sind, irgendwo runter. So, ey, das ist schon ganz schön gefunden, wenn sie es ganz kurz einmal erwähnt hätten. So.
Okay.
Weil es gibt ja in Form des Newbies da quasi, so einer der neuen Sicherheitsleute, der Alex Truman heißt er im Film, der ist quasi dafür abgestellt, damit der Zuschauer auch so ein bisschen Exposition bekommt innerhalb dieser Firma, wie das alles funktioniert, weil er ist halt der Neue und er bekommt von allen Leuten so diesen ganzen Ablauf erklärt, so, den haben sie quasi als Charakter da abgestellt, damit man dann halt so ein bisschen Hintergrund erfährt. Und wenn der schon da ist und die ganze Zeit irgendwelche Sachen erwähnen, warum dann nicht so Kleinigkeiten vielleicht im Nebensatz droppen? Wie zum Beispiel das mit dem Gas oder wie zum Beispiel das mit dem Blut, weißt du? So, das
hätte man
machen können, meiner Meinung nach, ohne zu viel Exposition zu geben. Weil man kann da auch schnell viel zu viel Exposition in den Film geben. Mich nervt das immer, wenn jeder Charakter jetzt ganz in die Ecke kommt, wie so ein NPC in einem Videospiel, so, übrigens, das ist jetzt darum, deshalb so, weil dies und das passieren
muss. Ja.
Das ist, kann natürlich schnell nervig werden, aber in gewissen Situationen fände ich es schon gar nicht mal so schlecht.
Ja, also ich meine, also ein bisschen was haben sie im Film ja auch tatsächlich gemacht. Wir sehen ja zum Beispiel auch die Szene, wo diese ganze Belegschaft quasi so eine Art Lotto spielt, wie die sterben werden und welche Art von Monster sie beschwören werden und sowas.
Oder ganz kurz, da habe ich auch tatsächlich, ich habe einmal die Tafel abfotografiert, weil ich mal ganz kurz gucken wollte. Ich habe einen Screenshot gemacht vorhin, weil ich schauen wollte, was da so draufsteht. So, ich glaube, meine Favorites sind, also er sagt auch am Anfang so, oder irgendeiner sagt so, ich habe doch für Zombies gestimmt. Dann so, nein, es gibt den Unterschied zwischen Zombies und Redneck-Torturing-Zombies oder sowas.
Ja, genau.
So, und dann, was haben wir dann noch auf der Liste drauf? Es gibt, ich glaube, eine meiner Favorites ist Angry Molesting Tree.
Ja, okay, das ist natürlich eine Referenz an Evil Dead, ganz klar.
Genau, und da hast du auch die Deadites, sind tatsächlich auch auf der Tafel drauf.
Ja.
So,
hier, Sexy Witch steht drauf, ne? Also nicht nur Witch, sondern auch Sexy Witch.
Genau, ich weiß nicht, wie das da bei den Unterschieden ist. Es nicht so subjective?
Ja, finde ich auch.
Keine Ahnung. Ja, Clowns, Mutants, Alien, Beasts, Werewolf und Kevin. Einfach nur Kevin.
Ja, ist ganz lustig. Und viel davon sehen wir auch am Ende. Also nochmal kurz drauf zurückzukommen. Also so ein bisschen Exposition gibt's ja tatsächlich, eben durch diese Figur des Truman. Und also jetzt, wo du sagst, stimmt, vielleicht hätte mich der Film noch ein bisschen mehr abgeholt, wenn man tatsächlich mehr von den eigentlichen Machenschaften in dieser Firma gesehen hätte, weil, und ich komme leider noch nicht ganz aus dem Modus raus, diesen Film fortwährend zu kritisieren. Ich weiß, ich nerve euch, aber jetzt mitgefangen, mitgehangen, da müssen wir jetzt alle durch. Weil ich tatsächlich das, was den Teenies passiert, ich finde das auch nicht sonderlich aufregend. Ich finde das, also da ist irgendwie wenig, sowohl von der Dramaturgie her, als auch von der Inszenierung her, ist da wenig dabei, was ich in irgendeiner Art und Weise als Highlight empfinden würde. Und ich finde tatsächlich das, was in dieser Firma passiert, weil es so eine skurrile Situation ist, das finde ich tatsächlich echt spannender als die echte, Anführungszeichen mache ich gerade, Handlung. Von daher so, ja, also ich bin da voll bei dir. Zu viel Exposition kann irgendwie auch echt einen Flow komplett killen. Aber ich glaube, du hast recht. Also da wäre vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen. Wie gesagt, also das mit dem Blut, das habe ich mir halt so erklärt, dass das so ein symbolisches Blut ist. Das ist nicht ihr Blut. Okay, lass ich gelten. Aber was du gesagt hast, irgendwie, also mit den Sternen, die am Himmel fehlen. Oder eben, dass wir zusammen mit den Leuten in der Firma, dass wir nicht sehen, wie Marty stirbt, aber wir gehen einfach mal davon aus. Und ich denke mir, nee, Leute, ey, sorry, ich weiß, das klingt jetzt irgendwie so kleinkrämerisch und klugscheißerisch, aber also im Film geht es tatsächlich um das Ende der Welt. Ja, so, genau. Weißt du, da lässt du keine Risiken offen. Und wenn du in deinem Drehbuch so ein Fass aufmachst, es geht nicht nur einfach um ein paar Teenies, um ein paar Dämonen, also sowas wie Evil Dead, das offensichtliche Vorbild, war ja noch vergleichsweise klein. Also es geht ja, da ging es ja wirklich nur, ich mach schon wieder Anführungszeichen, nur um ein paar Dämonen, die arme Truppe da in der Hütte angreift. Aber in The Cabin in the Woods geht es ja buchstäblich um das Ende der Welt so. Und da lässt du doch, also absolut kein menschenmögliches Risiko lässt du da doch noch offen. Und vor dem Hintergrund, und das meine ich wieder so, da muss ich tatsächlich, wie du es gesagt hast, da muss ich den Kopf ausschalten und muss einfach denken, ja, auch nicht drüber nachdenken. Aber ich denke mir, ey, nee, Leute, so, also, wenn ihr, je höher die Stakes, umso mehr, je größer das Risiko und das, was auf dem Spiel steht, desto mehr denke ich, okay, Drehbuch, dann bist du aber auch in der Pflicht, das so tight und wasserdicht wie möglich zu machen. Und deswegen meinte ich am Anfang, das kommt mir sehr, sehr schlampig vor. Und da fehlt mir eben die Liebe zum Detail. Und es wirkt tatsächlich wie jemand oder zwei Leute, die eine coole Idee hatten und dann in relativ kurzer Zeit das Drehbuch hatten. Und okay, lass uns anfangen zu drehen. Und man hätte vielleicht hier und da nochmal echt so ein bisschen irgendwie das verschönern und aufpolieren müssen.
Ja, aber jetzt so, ich habe jetzt auch ziemlich viel negativ darüber geredet, das ist was Lustiges, weil ich wollte
ja jetzt kommst du.
Auch positiv über den Film reden.
Ja.
Ich mag irgendwie gleich direkt, um auf den Anfang zu sprechen zu kommen, diesen Vibe, den der Film hat, weil tatsächlich mussten Drew Goddard und Joss Whedon damals das Studio sehr stark überzeugen davon, dass sie den Film so anfangen dürfen, weil es fängt nämlich nicht irgendwie mit irgendeiner klassischem Slasher-Szene an, wie es normalerweise wäre. Ey, in jedem anderen Slasher-Horrorfilm, als was der Film ja damals vermarktet wurde tatsächlich, das war ja der große Twist am Ende für die ganzen Leute, die reingehen wollten, um einen Slasher zu sehen. Jeder andere Slasher-Film hätte wahrscheinlich mit irgendeiner Szene geöffnet, wie, weiß ich nicht, du startest mit irgendeinem Charakter, irgendeine Frau, die durch den Wald rennt und schreit und irgendwas killt sie dann am Ende und dann kommt ganz groß so, bam, Cabin in the Woods und dann auf einmal hat man diese Introductions von den Teenies. Jeder Film hätte so wahrscheinlich gestartet, wenn man mal ganz ehrlich ist. Das hat man schon tausendmal gesehen. Stattdessen startet der Film in einer Firma, in einer unbenannten Location. Und die beiden Charakter gespielt von Bradley Whitford und Richard Jenkins, die im Film Hadley und Citizen heißen, die reden einfach so über ihren Alltag und ohne dass man da noch weiß, worüber sie in der Firma reden, also was da abgeht bei denen. Das wirkt alles so casual. Die reden jetzt halt irgendwie so casual über irgendwelche Dinge und dann kommt noch eine Mitarbeiterin von der Seite und sagt so, oh ja, hier in Schweden lief es irgendwie scheiße oder sowas und dann Japan hat noch irgendwie eine hohe Quote. Und du weißt nicht so ganz, was jetzt gerade abgeht, weil man denkt sich erstmal so, hat man jetzt irgendwie einen falschen Film gestartet? So. Das wirkt jetzt nicht irgendwie wie so ein klassisches Horror-Intro, sag ich mal. Also komplett eher schon wie so eine Komödie, sag ich mal. Und da mussten tatsächlich damals halt Drew Goddard und Joss Whedon erstmal das Studio überzeugen, dass sie den Anfang drin haben dürfen und drin lassen dürfen, weil sie Angst hatten, dass Leute dann irgendwie schon direkt rauslaufen oder sowas. Weißt du, dass sie dann so sagen, so, okay, nee. Studiologik, ne? Also, braucht man nicht lange genau reden. Aber dann finde ich halt gerade lustig, dass nach 5 Minuten vielleicht maximal dieser Intro-Szene kommt dann einfach ganz fett dieses Cabin in the Woods-Logo reingeknallt, aber mit dem übelsten, lautesten Jumpscare aus dem Nichts während einer Unterhaltung. Die Unterhaltung ist nicht mal abgeschlossen gefühlt. Ist einfach so.
Nee, okay, genau, so, also das ist sogar einer von den beiden, wie die unterhalten sich, wie du schon sagst, so casual, bla bla bla, über Alltagsscheiß. Und der andere fragt so, are you listening to me? Und auf einmal, bam, Cabin in the Woods.
Scheiße.
Alter.
So you want to come over Monday night? I'm gonna pick up some power drills, liberate my cabinets. Are you even listening to me?
Und ey, ich glaube, wir haben es irgendwie auch schon mal erwähnt, keine Ahnung. Yeah. Aber Und also, ne, wenn ich auch mal ein kleines positives Detail hier anbringen kann, das ist tatsächlich einer meiner allerliebsten Jumpscares im Horrorgenre, glaube ich, weil mich der auch voll erwischt hat. Ich liebe ihn, der ist super geil und der ist ein schönes Gegenbeispiel dafür, dass das Jumpscares per se immer scheiße sind. Also zu 98% sind sie's, aber wenn man es gut macht und clever und geschickt und wirklich, also sich das erarbeitet, dass man sich als Zuschauer mal so richtig schön erschreckt und denkt, okay, das war jetzt geil, danke. Also dann hat es The Cabin in the Woods geschafft. Und ich, also kleines Detail, aber ich mag auch den Schrifttyp. Weißt du, also den Font, so dick rot, und das wirkte wirklich wie so ein Grindhouse-Slasher aus den 70ern. So. Und dann noch mit diesem, das Bild friert ein und dazu dieses Also, weißt du, das ist so eine Ästhetik, irgendwie sieht man jetzt nicht mehr so wahnsinnig oft. Und also ich weiß, wir sind ja hier leider nicht bei Wünsch dir was, aber so gerade, wenn wir jetzt drüber reden, ich wünschte mir solche Ausreißer nach oben, solche Spitzen, sowas Unvermutetes, hätte der Film immer wieder mal eingesprenkelt, um mich tatsächlich irgendwie vielleicht auch von ein paar anderen Sachen abzulenken. Also ich finde es so schade, dass der Einstieg so stark ist, und dann wird das aber gar nicht mehr aufgegriffen. Also komplett gar nicht mehr. So, das finde ich sehr seltsam und ein bisschen schade. Trotzdem ist der Einstieg ziemlich cool.
Und es ist vor allem ein Einstieg, der sich richtig damals in meinen Kopf eingebrannt hat. Also als ich den Film gesehen habe zum ersten Mal, ich habe lange im Nachhinein immer noch an die Szene gedacht, weil das war einer der wenigen Jumpscares, wo ich mich auch wirklich unfassbar erschrocken habe. So, weil es kein klassischer Horror-Build-up war. Das war jetzt nicht irgendwie ein Charakter A läuft zu Position B, ganz langsam, Kamera dreht sich hin, die Musik schwillt an, dann cuttet die Musik auf einmal weg und du weißt, in den nächsten 2-3 Sekunden schreit dir irgendwas ins Gesicht. Sondern das war einfach so, jo, ganz normale Casual-Unterhaltung, bam, in die Fresse, Cabin in the Woods. So, das ist jetzt der Film.
Also es war gleichzeitig ein richtig schöner, geiler Jumpscare und auch ein Lacher, weil es so absurd ist.
Ja, genau.
So, weißt du, absurd aus dem Titel des Films so ein Schockmoment zu machen. Das ist schon nice. Aber pass auf, und wo wir gerade Lacher erwähnt haben, du hast vorhin gesagt, du findest den also als Horrorkomödie tatsächlich auch sehr gelungen. Das impliziert ja, dass du den auch wirklich lustig findest. Was findest du daran lustig? Ergebnisoffene Frage. Ich will es wirklich wissen.
Ja, ich kann dir jetzt, glaube ich, jetzt nicht so einzeln genau sagen, was ist, weil ich würde sagen, das ist schon sehr dummer Humor. Weißt du, manchmal mag ich einfach sehr stumpfen, dummen Humor, so die, was so Richtung, ich weiß jetzt nicht, hier Family Guy oder sowas. Manchmal ist es dann so 50-50. So manchmal finde ich es einfach echt unfassbar bescheuert und anstrengend, aber manchmal kickt es halt auch was. Manchmal braucht man einfach ein bisschen dämlichen Humor. Und es gibt so Szenen wie beispielsweise, wo sie diese Lotterie da machen und diese Wettgeschichte und alle Abteilungen legen sich fest auf welche welche Monster sie tippen. Und dann sagt irgendwie einer von den beiden, ich weiß gar nicht mehr, ob es Hadley war, das genau. Hadley meint so, oh Mann, ey, ich wollte immer mal einen Merman sehen, also Meerjungfrau Mann, so.
Ja.
I always wanted to see a Merman. I'll never get to see a Merman. Und später, wo diese ganzen Monster losgelassen werden, hast du diesen Aufbau, so auf dem Boden liegt und so in diesen Rauch guckt. Und dann hörst du immer so platsch, platsch.
Und dann kommt der Merman.
Kommt dieses unfassbar hässliche Fischfieder. Und dann so, oh, you gotta be fucking kidding me. Keine Ahnung, das war ein System, wo ich immer noch drüber lache.
Oh, come on.
Vielleicht ist da mal ein stumpfes, kleines Echsenhirn, was da irgendwie
angepeilt
wird. Aber es sind irgendwie Szenen, die ich dann doch recht unterhaltsam fand. Oder wo die japanischen Kinder dann mit so einem Chant irgendwie alle zusammen so Arm in Arm singen, um diesen Geist loszuwerden. Sorry, aber ich finde das immer noch verdammt lustig.
Und dann kommt da so ein Frosch raus.
Ja, genau.
Dann
schreit er doch diesen Screen also fuck you, fuck you.
Fuck you, fuck you,
Fuck you.
Ja, also Humor ist ja wie alles wie absolut subjektiv. Und ich muss zugeben, also die Merriman-Szene war tatsächlich Lacher. Also das war einer der wenigen Punkte. Wieder so ein Ding. Also ich hoffe, ich wiederhole mich nicht allzu sehr, aber es ist wie immer so schwer zu sagen, was man daran nicht mag, weil wie das gleicht sich alles so ein bisschen. Das ist irgendwie so ein Grundproblem, was sich durch den Film zieht. So ein Element des Foreshadowings, sowas Cleveres, wie zum Beispiel so ein Edgar Wright. Also ich denke mir immer, wie wäre der Film gewesen, wenn ihn Edgar Wright geschrieben und Regie geführt hätte? Das wäre wirklich, also ich glaube, ich wäre wahrscheinlich im Himmel gewesen. Das wäre vielleicht sein Magnum Opus geworden. So, oh, ja. Und weil Edgar Wright, der kann halt sowas wie so kleine Charaktermomente einbauen. Der kann eben auch sowas wie Foreshadowing. Also wenn man sich seine Cornetto-Trilogie anguckt, so gerade Shaun of the Dead und Hot Fuzz, so dass du am Anfang im Prinzip mehr oder minder, ohne dass du Checks erklärt bekommst, was später passiert, und das raffst du aber erst beim zweiten, dritten Gucken. So ganz kleine, so wie so ein Puzzle, was irgendwie immer schöner wird, je öfter du es siehst. Und also deswegen bin ich nur drauf gekommen, und diese Merman-Szene ist für mich so ein Beispiel dafür, so ja, es geht doch so. Das ist eine kleine Szene und man denkt, okay, ist einfach nur so ein Schmunzelgag, ja, okay, er sieht nie so Merman. Und später wird es nochmal aufgegriffen und ich denke mir, ja, okay, ey, es geht doch. So, ihr könnt's doch. Aber also ich finde ihn tatsächlich, und das ist so ein Problem, das habe ich oftmals mit Horrorkomödien, deswegen ist das auch generell einfach nicht so mein allerliebstes Genre. Und bei The Cabin in the Woods sieht man beides leider in Union. Ich finde den als Horrorfilm, finde ich ihn überhaupt nicht gruselig. So, da ist irgendwie nichts, Nö. Was mich irgendwie prickelt. Und als Komödie finde ich den auch wiederum dann nicht lustig genug. Und dann wird's halt, ja, und das ist halt so das Problem. Dann haben wir halt nur noch diese abgedrehte Prämisse, und die ist wirklich abgedreht und originell, gebe ich ihm. Aber du hast halt irgendwie trotzdem immer noch eine Lauflänge von 1,5 Stunden. So, und da habe ich jetzt wenig, worauf ich mich so beim Gucken von Cabin in the Woods freuen kann, so nach dem starken Einstieg, und ich weiß am Ende so irgendwie, dass das Gemetzel, wenn die ganzen Monster losgelassen werden. Aber dazwischen ist sehr viel Leerlauf und es plätschert. Deswegen, ich finde den leider nicht sonderlich lustig. Ich dachte, du könntest mir jetzt so einen Knallergag geben, bei dem ich denke, ja, okay, muss ich zugeben, der ist jetzt so richtig hammer super geil. Nee, es
plätschert halt für mich irgendwie konstant durch. Für mich zieht aber auch irgendwie dieser Parodiefaktor, der für dich halt irgendwie gar nicht funktioniert, ne? Also ich mag's irgendwie ganz gerne, und Marty fand ich in ein paar Sequenzen dann ein bisschen drüber und nervig, aber teilweise auch ganz lustig so. Also das ist auch irgendwie so ein Ding, ich kann mir komplett vorstellen, ich kann es nachvollziehen, wenn irgendjemand den Humor richtig kacke findet in diesem Film. Vollkommen, ich verstehe es hundertprozentig. Aber irgendwie funktioniert es für mich.
So, ja, okay.
So Sachen wie, okay, I'm drawing a fucking line in the sand here. Do not read the Latin. Fand ich irgendwie ganz lustig so. Also keine Ahnung. Diese kleinen Stiche Richtung Evil Dead oder sowas, oder wo diese, weil er die ganze Zeit high ist und er ist der Einzige, der irgendwie diese ganze Scheiße sieht.
Er checkt.
Gefühlt.
Ja.
So, und irgendwann sagen sie auch so, so, keine Ahnung, was er geraucht hat, aber irgendwie hat sie ihn immun gegen all unsere Gase gemacht. Wie sie denken, was? Das ist so absurd und so dumm, dass ich wieder lustig bin.
Okay.
Diese Stimmen kommen so, you want to go for a walk? Und dann steht es auf, wer ist da? Und dann so, you want to go for a walk? Ich bin keine Puppe in eurem Spiel. Und dann so, I'm going for the walk.
Ja.
Keine Ahnung. Das ist natürlich echt, das ist Humor, wie gesagt, der entweder zündet er und man mag ihn oder man hasst ihn, glaube ich.
Ja, nö, also, ach, nee, das glaube ich nicht. Also das ist jetzt, ich meine, ich habe es gerade gesagt, ich finde ihn jetzt nicht lustig, aber ich finde, also The Cabin in the Woods ist aber auch kein Film, der mir auf die Nerven geht. Weißt du, es gibt's ja auch. Es gibt irgendwie so manche Filme, so gerade in diesem Horror-Comedy-Bereich, wenn die probieren, so krampfhaft lustig und wacky und quirky zu sein. Und oh Mann, ist das abgefahren hier alles. So, und ich denke meistens so nach 15 Minuten, boah, Alter, da geht mir so auf den Keks der Film. Und das macht Cabin in the Woods ja nicht. Also ich meine, also der sägt jetzt nicht an meinen Nerven. So. Also wenn ich das positiv formulieren wollte, dann würde ich es so tatsächlich machen. Ja, aber ja, na gut, wie wir schon gesagt haben, so, das ist wie völlig subjektiv. Aber ich für meinen Teil, ich hasse den Humor jetzt nicht. Es ist mir im Gegenteil, es ist mir eigentlich zu wenig. So wie der Horror für mich zu wenig ist und irgendwie dann auch zu generisch und zu lieblos. Und auch hier, du hast ja gerade gesagt, so hier, I'm drawing a fucking line in the sand, don't read the Latin und so. Also okay, das fand ich auch ganz nett, so, weil das ist wirklich mal ein bisschen was für die Fans, so Evil Dead, aha, alles klar, knick, knack. Und wir sehen ja in der Szene, wie die im Keller so diese ganzen Gegenstände finden. Also Chris Hemsworth hätte ja fast den Merman gerufen. Also er hatte ja so die Muschel schon an den Lippen und hätte reingeblasen, wären sie von diesem Merman gekillt.
Was meinst du? Chris Hemsworth hatte ja dieses Rätsel von dem Xenobite-artigen Dude mit diesen
Kreissägen. Ach, nicht schon, der andere hatte die Muschel, ne?
Ich weiß gerade gar nicht mehr, wer die Muschel hatte.
Der Streber.
Glaub schon.
Der Streber, okay, ja gut. Also, nee, aber ich will nur darauf hinaus, so alle haben so verschiedene Gegenstände.
Ja.
Und ich dachte, so ne, auch so eine Hellraiser-Box, also bei Cabin in the Woods ist sie rund, aber das soll eindeutig so eine Hellraiser-Würfelbox sein. So. Und ich dachte, ja, okay, geil, was nehmt ihr? Und okay, und dann entscheiden sie sich für so generische 0815 Zombies, die aus der Erde kommen.
Also
ein kleines nettes Detail ist, dass das Mädchen von Jodell Furland gespielt wird, die wir zuletzt in Silent Hill gesehen haben, so. Also sie ist ja Shannon in Silent Hill und sie spielt in The Cabin in the Woods eben auch das Zombie-Mädchen.
Ja.
Und tatsächlich, also ich habe es dann irgendwie auch gleich gekannt, also erkannt. Also ich sag das nicht irgendwie, um mich jetzt irgendwie zu loben, aber ich dachte, ich guck noch mal nach, aber das ist doch Jodell Furland irgendwie. Die hat so ein sehr ausdrucksstarkes Gesicht, so selbst unter der ganzen Schminke.
Krass.
Und ich habe mich gefreut, dass sie da noch mal irgendwie ein bisschen was zu tun hatte. Ich weiß nicht, vielleicht war es einfach so eine Frage des Budgets oder der Tricktechnik. Vielleicht hätte man das alles nicht so geil umgesetzt bekommen. Aber also eventuell hätte der Film für mich deutlich gewonnen, wenn sie eben was Spannenderes, also wenn du schon so eine ganze Tafel mit 53 verschiedenen Möglichkeiten, welche Art von übernatürlicher Bedrohung jetzt diese Teenies jagen wird und töten wird. Und dann nimmst du halt irgendwie so drei 0815 Zombies, die jetzt irgendwie weder speziell aussehen noch irgendwie was Besonderes machen. Die schlurfen halt da rum und killen einen nach dem anderen. Sehr, sehr schade. Einfach verschenktes Potenzial und vielleicht haben sie ihrer eigenen Kreativität dann nicht genug vertraut. Hätte man, glaube ich, mehr draus
machen. Ja, ich finde halt bei dem Film interessant bei mir, wenn ich Horrorfilme gucke, es gibt so viele, die gucke ich und dann habe ich praktisch nach ein paar Tagen schon 90% vergessen.
Beispiel, The Boogeyman?
Wollte ich gerade sagen. Beispiel The Boogeyman zum Beispiel. Es ist wirklich, es geht rein und raus. So.
Wirklich.
Und ab und zu, so zwischendurch, so ganz selten so ein paar Filme, wo gewisse Shots oder Szenen bei mir sich im Kopf einbrennen. Und das ist zum Beispiel bei Cabin in the Woods, gibt es einmal die Szene mit dem Spiegel, wo sie sich davor aussieht und der Dude guckt rein so und andersrum dann wiederum, die hat sich aus irgendeinem bei mir eingebrannt, dann noch die Motorradszene mit Chris Hemsworth, gehe ich gleich nochmal drauf ein, weil da hatten wir ganz kurz im Voraus drüber gequatscht, und die Szene, wo die ganzen Monster aus den Fahrstühlen rauskommen, so, und vorher dieses Kachelsystem, wo sie mit diesem Fahrstuhl rumfahren, das sind so Szenen aus irgendeinem Grund, die stechen für mich aus vielen anderen Filmen raus, so, und die haben sich irgendwie in meinen Kopf eingebrannt und
okay.
Das habe ich halt etwas seltener bei Filmen, so.
Alright.
Und das ist dann für mich meistens dann eher so ein, vielleicht so, okay, dass er mir halt echt ganz gut gefallen hat und dass der irgendwie halt einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat in ein paar Formen. Und die Szene, die ich gerade meinte, lustigerweise, wir saßen ja letztens waren vor Reeperbahn unterwegs und haben da was gegessen, ein bisschen was getrunken.
Wir haben nur was gegessen und getrunken.
Nur das. Und danach ging mehr ab. und da haben wir schon mal ganz kurz angerissen, weil ich dir ja gesagt habe, dass ich ganz gerne über Cabin in the Woods reden möchte. Und dann war das so ein Klassiker, so, wir wollten schon fast wieder eine Diskussion anfangen, so, aber dann haben wir uns zurückgehalten. Wir dachten, halten wir uns auf für den Podcast. Aber da hast du schon mal angerissen, dass es diese eine Szene gibt, ganz am Anfang, wo die Kids durch diesen Tunnel fahren und kurz danach sind sie halt in dieser Kuppel drin und es fliegt so ein Adler gegen die Kuppel und zerplatzt halt einfach.
Ja.
Und da meinst du halt so, diese Szene mit Chris Hemsworth, weil ich die als witzig rausgestellt hatte, funktioniert für dich nicht, weil vorher halt der Adler gegen diese Kuppel fliegt und der Film im Prinzip schon vorher quasi seine Karten offenlegt und die Szene dadurch halt an Gewicht irgendwie verliert. So, weil man weiß schon vorher, dass da diese Kuppel ist. Und das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, muss ich ganz ehrlich gestehen. Fand ich jetzt, weil ich jetzt drauf geachtet habe, wenn du mir das gesagt hast, auch echt ein bisschen störend jetzt im Nachhinein. Weil ich glaube, die Szene, so lustig ich sie immer noch trotzdem finde, wo ihr mit dem Motorrad darüber springt, diesem Musikanschild in der voller Gegend knallt, einfach nur runterrutscht. Ich glaube, die wäre noch mal deutlich witziger und aus dem Nichts kommender gewesen, wenn diese Adler-Szene nicht vorher gewesen wäre. Das stimmt auf jeden Fall.
Das ist exakt mein Punkt. Also ich finde, für mich wirkt diese Szene, als wir sehen, wie dieser Adler gegen dieses unsichtbare Schutzschild kracht nach ein paar Minuten, bevor die Teenies ja auch nur an ihrer Waldhütte da ankommen. Ich, keine Ahnung, ich müsste vielleicht nochmal irgendwie in den Audiokommentar hören, hatte ich jetzt gestern Nacht keine Zeit mehr zu. Aber für mich wirkt das wie irgendwas, was das Studio verlangt hat, dass man relativ früh so eine Szene zeigt, um dem Publikum zu verdeutlichen, ey, hier geht crazy shit ab. So, ja. Also wir haben ja diese Anfangsszene, so, über die wir gesprochen haben, die beiden Dudes unterhalten sich in dieser Fabrikanlage und man weiß gar nicht so, wie passt das alles zusammen? Und für mich wirkt das wirklich so, als hätte irgendjemand im Verleih gesagt, ey Leute, ihr müsst nach spätestens, keine Ahnung, ich guck mal kurz auf die Uhr, nach 12 Minuten müssen wir eine Szene haben, die dem Publikum verdeutlicht, ey, hier passiert abgefahrene Sachen, bleibt dran, ihr wollt doch bestimmt wissen, wie crazy das alles noch wird. Weil ich das, also ich finde das dramaturgisch extrem ungeschickt, so früh zu zeigen, dass die Teenies in so einer, ja, in so einem unsichtbaren Energiefeld sind, weil ich wirklich glaube, die Szene mit Chris Hemsworth. Ich mag die grundlegend auch. Ich finde die auch ziemlich cool inszeniert, so genau diese heroische Musik schwillt so an und man denkt ja auch, ich meine, okay, das war irgendwie vor Thor, glaube ich, also er hatte gedreht, bevor Thor rauskam und er war also jetzt noch nicht so ein krasser globaler Megastar, wie er heute ist, aber es ist trotzdem fucking Chris Hemsworth und er ist so der Athlet in der Gruppe und du denkst, okay, also wenn es einer packt, dann auf jeden Fall er und du drückst ihm so ein bisschen die Daumen und er kracht dann auf einmal voll in Kante so gegen und irgendwie und das kaputte Motorrad und er stürzen so in die Tiefe. Und ich glaube wirklich, das wäre vielleicht meine absolute Lacherszene gewesen. Also diese eine Szene, wo ich gesagt hätte, okay, gebe ich euch, ihr verdammten Filmemacher, das war ein geiler Lacher, cool. Aber ich wusste so wie jeder, was als nächstes passieren würde. Und also vielleicht ist das Argument auch so ein bisschen, ja, so diese alte Hitchcock-Theorie, so weißt du, wenn eine Bombe einfach so losgeht im Film, ist das einfach nur blöd, man erschreckt sich, aber da ist nichts. Aber wenn du weißt, dass unterm Tisch eine Bombe ist und da sitzen Leute und unterhalten sich einfach nur, dann wird's richtig spannend, weil du nicht weißt, wann sie explodiert, du weißt nur, dass sie explodiert. Mhm. So, vielleicht war das so ein bisschen das Denken, dass wir wissen, dass das nicht funktioniert und das wird später nochmal aufgegriffen. Aber, also ich glaube, der Film hat sich da keinen Gefallen getan, so früh tatsächlich schon so einen kleinen Mini-Twist offenzulegen, dass sie da einfach nicht weg können, selbst wenn sie wollen.
Ich glaube, keine gute Szene. Problem ist, dass zu stark gezeigt wurde, dass es eine Kuppel ist. Weil mein Gedanke war jetzt nochmal beim genauen Betrachten, so der Adler fliegt dagegen und du hast wirklich dann noch so ein bisschen dieses hexagonartige Feld, was so ein bisschen sich ausbreitet. Und dann siehst du ja, dass es etwas weitreichender ist. Ich glaube, man hätte genau den gleichen Shot nehmen können, wie sie in diese Höhle reinfahren. Und dann hast du eine Fliege oder sowas, irgendwas ganz Kleines. Und dann hast du nur so ein ganz kleines Brutzeln, weißt du, so ein kleines Aufblitzen, das ist immer weg.
Ah, ja.
Ich glaube, hätte, glaube ich, für mich die Szene zigmal besser gemacht. Dann wärst du, okay, das ist einfach in der Luft gerade zerpufft, weißt du?
Ah, gefällt mir spontan besser, weil du dann, je mehr du raffst und checkst, dass das alles nur quasi so manipuliert ist, dann hättest du dich gefragt, du hättest dich an die Fliege erinnert und dich gefragt, okay, sind da irgendwie Laserkanonen oder so? So, genau, weißt du? Oder fliegt da eine Drohne rum und die zappt so, alles weg? Was ist da los? Ja, okay, ja, gefällt mir. Ja,
oder zum Beispiel auch die Szene mit Marty, wo er hochguckt und meint so, hier sind keine Sterne. So. Und wenn man dann die Szene danach mit Chris Hemsworth, mit der Kuppel, dann wäre das so, wow, okay, die sind in so einem Ding eingesperrt auch noch.
Ja, okay, ja, stimmt. Das wäre vielleicht tatsächlich schöner geworden.
Ich glaube, jetzt beim Reden so, fällt mir auch auf, gefühlt sind ganz viele Szenen so, die hätte man mit einem ganz kleinen Tweak alle besser machen können, ne? So im
Writing. ja, das glaube ich auch. Ja. Und weißt du, und wenn wir jetzt schon wieder beim Writing sind, also in der Dramaturgie der Geschichte sind die letzten beiden Überlebenden des Zombie-Angriffs sind Dana, die Jungfrau der Gruppe, das Final Girl. Ja, darauf wollte ich gerade hinaus. Aber so wird es uns verkauft und eben hier ihr Stoner-Kumpel Marty. Und das raffen wir alle, muss, glaube ich, niemand mehr erklären, so dass das Final Girl ist halt so gelernt, das ist halt irgendwie immer die keusche Jungfrau, die sich nicht so sexuell verlottert gibt, wie die anderen im Film, und deswegen ist ja auch die Blondine zuerst gestorben, die Hure, und dagegen ist Dana ja eben die keusche Unberührte, das scheue Reh. Und ich denke mir, alright. Aber also zum einen, jetzt mal ein ganz kleiner Schlenker, aber da sind wir wieder dabei, dass mir einfach so ein bisschen so, da fehlt mir die tatsächliche Cleverness und auch die Liebe zum Genre. Weil, also Halloween von John Carpenter hat ja quasi diesen Trend begonnen. Laurie Strode als einzige Überlebende ist ja auch die Jungfrau im Film gewesen. Und das hat sich dann so durchgezogen. Das hat Freitag der 13. aufgegriffen und ganz viele Slasher und so. Und ich habe so das Gefühl, dass sich mittlerweile so ein bisschen der Irrglaube festgesetzt hat, die Macher wollten damit irgendwie irgendeine Art von moralischer Aussage treffen. So, das müsste so sein, weil irgendwie ja, aus einem gewissen vielleicht konservativen Weltbild. Aber wenn man John Carpenter, wenn man wie da mal so ein bisschen sich Interviews anguckt von mit ihm und so, dann hat er gesagt, der Grund, warum Laurie Strode eine Jungfrau ist in Halloween, und damit ging ja dieser ganze Final Girl muss Jungfrau sein Wahnsinn los, war einfach nur, er brauchte eine Erklärung, warum alle anderen Teenies nicht gecheckt haben, dass da ein Killer unterwegs ist, weil die halt mit Bumsen beschäftigt waren. Das war die einzige Erklärung. Also brauchtest du eine Figur, die eben nicht die ganze Zeit vom Bumsen abgelenkt war. Und das war Laurie Strode. Und deswegen konnte sie gegen Michael bestehen. Die anderen haben es halt einfach nicht gecheckt. So. Und also ich hätte schön gefunden, wenn The Cabin in the Woods das irgendwie eher aufgegriffen hätte, als einfach so, ja, unwidersprochen dieses Klischee zu übernehmen, ja, Final Girl muss halt Jungfrau sein, so, das wollen die Götter, so, pff, ja, das ist einfach nicht clever. Das ist einfach nur, da stellt jemand was fest, was wir alle schon wissen, okay, alright. Und zum Zweiten, und das nervt mich fast noch mehr, die ist ja noch nicht mal eine Jungfrau. So, weißt du, es wird ja am Anfang des Films gesagt, dass sie eine Affäre mit ihrem wie Professor oder Dozenten oder irgendwie sowas hatte, und sie selber bestätigt es ja nochmal, als sie da irgendwie so ein bisschen rumknutscht mit dem gut aussehenden Strebertypen, und sie sagt dann so, ja, ich habe noch nie, und dann guckt sie so zur Seite, okay, nein, nicht noch nie. So, also damit der Letzte auch noch checkt, okay, ja, also sie ist offenbar keine Jungfrau mehr. Und dann denke ich mir, okay, was soll ich aus dieser Information jetzt rausnehmen? Also ist es jetzt wichtig für die Götter im Film, dass sie Jungfrau ist, oder ist es nicht wichtig? Also am Ende sieht man ja Sigourney Weaver so als Direktorin, und die sagt, naja, okay, wir nehmen, was wir haben, so, wir arbeiten mit dem, was wir kriegen können. Denke ich mir, ja, okay. Aber ist es, also dann ist es ja offenbar doch nicht wichtig für diese Götter. So, also diese Regeln, die sind, also das ist so lapidar, das ist so halbherzig, so, weißt du? Und das sind so kleine Details, und da sind wir wieder bei dem Punkt. Nehmt es doch raus oder strickt wirklich einen wichtigen Storypunkt drum, greift den auf, zieht den konsequent durch und am allerbesten bringt ihr noch eine zweite Ebene rein und einen Gag und habt eine schöne neue Erklärung, warum das Final Girl eine Jungfrau sein muss. Und so wirkt es einfach so wie, pff, ja, ist ein Klischee, ne? Und ich denke mir, ja, ich weiß, du blöder Film, dass es ein Klischee ist. Ich weiß, aber jetzt, okay, jetzt erzähl mir was Neues. So, also ich, keine Ahnung, vielleicht check ich es noch nicht, aber ich verstehe nicht, warum die Jungfrau ist, aber dann nicht wirklich.
Ja, ich glaube, das ist halt auch wieder so ein Punkt, wo man echt nicht lange drüber nachdenken sollte. Ich kann dir auch jetzt nicht irgendwie genau sagen, warum ich den so sehr mag, wie es tue. So. Also vielleicht ist es wirklich so ein Guilty Pleasure-Ding wie für dich Silent Hill 2.
Ja, absolut.
Weil ich zum Beispiel, wie man das vielleicht gemerkt hat, so, ich weiß, dass diese ganzen Sachen richtig dumm sind. Und ich selbst denke ja auch, dass man es hätte besser machen können. Und ich kann auch, wie gesagt, komplett verstehen, wenn einem der Film, ob es jetzt der Humor, ob es die Logiklücken, ob es das Ganze drumherum ist, dass es manchen Leuten nicht gefällt. Ich verstehe es komplett so, aber ich habe einfach so viel Spaß mit diesem Film aus irgendeinem Grund. Es ist so ein fantastischer, einfach zwischendurch mal wieder reinschmeißen und Kopf ausschalten Film. Und vor allem finde ich, dass der zumindest für mich richtig schnell herumgeht. Also die 1:30, das Pacing, irgendwie finde ich das Pacing in dem Film tatsächlich sehr, sehr gut. Weiß nicht, wie das dir geht, aber.
Ja, also wie gesagt, mir fehlen tatsächlich so ein bisschen die Highlights, aber es stimmt, also er langweilt mich jetzt nicht, und ich finde auch, also so eine Lauflänge von 1:30, 1,5 Stunden, ist für den Film auch völlig in Ordnung. Also ja. Das ist, um Gottes Willen, ist das kein 2-Stunden-Film, und also das weiß er auch, und da finde ich es tatsächlich angenehm, dass er, wie sagt man auf Englisch, sein Welcome nicht overstayed. Aber okay, pass auf, dann lassen Sie aber jetzt noch mal ein Gegengewicht schaffen, nämlich, also ich würde sagen, wir gehen mal zum Ende und damit nach meiner Wahrnehmung wahrscheinlich zum Highlight von sehr, sehr vielen Leuten, was den gesamten Film angeht. Es kommt nämlich am Ende, ja, was soll ich sagen, zum großen XXL Blutbad, als nämlich alle Höllenkreaturen, Monster, Geister und Dämonen gezüchtet gleichzeitig auf die Firma, auf die Fabrik losgelassen werden und es zu einem unfassbaren Massaker kommt. Das muss dir doch richtig geil dann gefallen haben.
Oh yes. Ich liebe auch, dass es einfach in der Firma einen Button gibt, mit dem einfach alles losgelassen wird.
Das ist so dumm, nein!
Es gibt
diesen fucking Button.
Es gibt einen großen
roten
Button, den man drücken kann, damit alle Monster freigelassen werden, weil man könnte den ja gebrauchen. So. Er ist noch nicht irgendwie hinter so 10.000 Türen versteckt oder sowas oder mit irgendwie so einem System, wo man so zwei Schlüssel gleichzeitig umdrehen muss oder so für extra Safety. Nein, dann kannst du den einfach hochklappen und drücken. Ich weiß auch gar nicht, was stand da nochmal drauf? Ich hab's vergessen.
System Purge.
Purge, genau, Purge war's. Ja, ja. Es gibt auch die im Prinzip die Szene, wo alle Monster losrennen und die ganzen Mitarbeiter zerfleischen. Das ist die Purge in dem Film. Ich find's einfach so stumpf. Und das ist halt das Ding, wie gesagt, nicht lange drüber nachdenken, aber ich find's verdammt lustig. Das ist so ein dummer Humor, der irgendwie bei mir funktioniert. Und da zähle ich, ohne Scheiß, da zähle ich diese Button-Szene dazu. Irgendwann ist der Film einfach in so einem Modus, wo er auch gar keinen Tick mehr darauf gibt, ob er jetzt irgendwas erklären muss. Das ist einfach so. Ihr nehmt es jetzt hin oder findet es scheiße. Und
diese Szene, ich habe meine Wahl getroffen.
Ja, ey, und diese gute Kamera dann so von außen, diese ganzen Leute zeigen, die ist doch immer still und einer sagt mir so, oh fuck, und man bricht einfach alles raus und zig verschiedene Monster kommen raus. Es gibt einen so ein Roboter, der mit so Kreissägen Leute zerlegt, dann irgendwie ein Geist, der dem anderen die Seele ausraubt. Also es gibt jetzt sehr viel auf dem Screen und das finde ich ganz geil. Das ist so eine Szene, die kann man ganz oft gucken. Man sieht immer wieder Kleinigkeiten im Hintergrund. Das ist schon echt cool gemacht. Ich finde auch, das ist nicht ohne Grund eine der bekanntesten Szenen so im Horror-Genre, sag ich mal, weil die Szene kennen echt viele.
Ja, also deswegen meine ich ja, ich glaube, das ist unbestritten das Highlight des gesamten Films. Also selbst wenn man The Cabin in the Woods nicht gesehen hat, aber ich kann mir vorstellen, dass man weiß, dass es am Ende dieses krasse Monsteraufkommen gibt und wirklich so alles, was jemals im Horrorgenre in irgendeinem Film aufgetreten ist, hat da tatsächlich auch einen Auftritt. Also, ja. Und da sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang sagte. Das finde ich tatsächlich, also wie es zu dieser Szene kommt, das finde ich absolut debil. Also ich bin kein Fan von diesem Purge-Button, also strukturell, das ist so ein fucking Bullshit. Es geht hier um das Fortbestehen der Menschen, der Menschheit, um das Ende der Welt. Und vor allem, also weißt du, wenn dieser Purge-Button, wenn die Direktorin oder so, wenn die den gedrückt hätte, okay, alright, ja, da gibt's glaube ich bessere Arten, irgendwie so das ganze System zu versiegeln, als die Monster einfach alle freizulassen. What? Okay, aber dieser Button, also jeder x-beliebige Wachmann, wenn er einen schlechten Tag hat, kann den roten Knopf drücken und dann fährt die gesamte Welt zur Hölle, weil alle Monster gleichzeitig frei. Okay, alright, okay. Aber genau, das wollte ich nur sagen, weil du gesagt hast, dass so irre viel los ist. Das wird auch in den Making-ofs gesagt und das fand ich tatsächlich einen sehr interessanten Punkt, weil Drew Goddard und Joss Whedon gesagt haben, als sie es geschrieben haben, die Szene, haben sie einfach nur lapidar ins Drehbuch geschrieben, auf jedem Bildschirm geht's krass ab, ist Mayhem zu sehen. Mhm. Meinten sie, haben wir einfach reingeschrieben, okay. Und dann beim Dreh war das, und das kaufe ich ihnen auch wirklich ab, sie meinten beide, das ist das anstrengendste und krasseste und aufwendigste, das ist schlimmer als alles vorher, was sie gedreht haben, diese paar Minuten, weil du wirklich in absolut jeder Einstellung brauchst du Mayhem und das muss ein unfassbarer Aufwand gewesen sein, also die ganzen Kostüme herzustellen, ja. Also überall brauchst du neue Horrorgestalten, überall muss Blut spritzen, überall schreien, überall Tote, überall passiert irgendwas Krasses. Und da muss ich sagen, da bin ich dann doch ein ganz kleines bisschen beeindruckt, also dass sie diesen dramaturgischen und inszenatorischen Aufwand auf sich genommen haben, um ihr Vorhaben umzusetzen. Und ich habe wirklich, also ich habe ein, zwei Mal zurückgespult und es stimmt wirklich. Also wenn du über die Kontrollmonitore blickst, egal wo du hinguckst, auf jedem Monitor passiert irgendwas Krasses. Also hier siehst du einen Clown, auf dem anderen siehst du diese Purge-artigen Kinder, dann siehst du siehst du Dämonen, der von dir angesprochene Roboter schon. Es ist immer irgendwo was los.
Schlange, eine Spinne.
Die Schlange, die Spinne, seltsame Krabbelfiecher, irgendwelche komischen Kobolde, die so ein Auto fahren und so. Also wirklich, okay, muss ich sagen, wirklich süß, wirklich cute. Und also das ist so der eine Moment, da denke ich, okay, hier ist wirklich so ein bisschen was für mich als Horrorfan rauszuholen, weil also auch wenn die Gestalten nicht eins zu eins aus den entsprechenden Filmen sind, wir sehen ja auch so ein Pinhead-Verschnitt, der nicht aussieht wie der Original-Pinhead, wie Doug Bradley, aber eindeutig. Ey, aber ist dir mal aufgefallen, ohne Scheiß, man sieht doch, bevor die ganzen Monster rauskommen, zoomt doch so die Kamera zurück, als die noch mit diesem Aufzug da runterfahren und wir sehen doch diese riesige Würfelkonstruktion mit den durchsichtigen Würfeln und so. Ey, und wirklich, guck dir das nochmal an. Ich könnte schwören, dass in einem der Original-Boomer aus Left 4 Dead ist, so ein dicker, aufgeblasener Zombie. Also und ich meine wirklich, ist es wirklich der Original, also wirklich, ich meine eins zu eins der Boomer aus Left 4 Dead. Nicht jemand, der dem so ähnlich sieht, sondern ich dachte so, Alter, what, das ist doch Original aus Left 4 Dead.
Ja, ist er. Lustigerweise, es sollte eigentlich so ein Videogame-Tie-In geben zu Left 4 Dead. Eigentlich sollte es so eine Art Crossover geben.
Und
deswegen ist immer noch ein Boomer tatsächlich in der Kapsel. Aber das originale Studio, was das machen sollte, ist bankrupt gegangen. Und dann hat das halt das Crossover gekillt am Ende.
Ah, okay, lustig. Weil also ich hatte jetzt wirklich nicht die Muße, irgendwie mir minutenlang jeden einzelnen Cube da anzugucken. So ein paar habe ich mir angeguckt und da dachte ich, Alter, ich habe viele Stunden meines Lebens an Left 4 Dead verschwendet und ich kenne den fucking Boomer sehr genau. Und ich dachte, ey, okay, nice. Also ja, das war auf jeden Fall schön. Aber schön, dass du mir das bestätigen kannst, sonst bin ich. Das ist
ein kleiner Fun-Fact tatsächlich. Und auch, du hast ja eben die Kostüme erwähnt und das ganze Blut und sowas. Weiß nicht, ob du das wusstest, aber hier die Schauspielerin vom Final Girl, hier Heather
Langenkamp.
Ja. Genau, hier die Nancy in Nightmare on Elm Street.
Genau.
Sie und ihr Mann haben tatsächlich die Prosthetics und Make-ups und sowas gemacht und die Monsterkostüme für den Film.
Ja, richtig, tatsächlich richtig cool. Also ich hatte irgendwie vor Ewigkeit mal gelesen, dass sie sich nach ihrer Schauspielkarriere so ein bisschen auf Special Effects verlagert hat, auch eine eigene Firma gegründet hat und so.
Genau.
Und also, ohne Scheiß, ich finde fast so ein Behind-the-Scenes- Fact finde ich irgendwie herzerwärmender und schöner und runder als fast jede Referenz im Film, weil ich das so nett finde, dass die Hauptdarstellerin aus eben Nightmare on Elm Street, dass die jetzt quasi mit ihrer Firma die Kostüme und die ganzen Special Effects für Cabin in the Woods gemacht hat. Finde ich auf jeden Fall sehr cool.
Ja, also auf jeden Fall schönes. So ein paar kleine süße Fun Facts im Hintergrund. Zwei habe ich nämlich noch. Einmal der Wolf, mit dem hier die Anna Hutchinson rummachen musste im Film. Da mussten sie auch so ganz viel, ich glaube, so Sugar Coat drüber machen, über die Zunge,
damit das
nicht so unfassbar unangenehm ist für sie. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es schon ein bisschen sehr strange war, mit so einem ausgestopften Wolfskopf rumzumachen. Da hat sie auch ordentlich an der Zunge rumgelutscht. Und kleiner Fun Fact, der Body Count im Film, also die Leute, die gestorben sind on screen, beträgt 69.
69.
69.
Okay, wobei ich meine, also technisch gesehen,
genau,
technisch dann die ganze Welt.
Ja, genau, technisch gesehen sind es halt einige mehr, aber ja, tatsächlich die man auf dem Screen sieht, sind, wenn ich es richtig weiß, 69. Einfach nur für den Joke.
Ja. Ja, okay, ist lustig. Und wie gefällt dir generell das Ende? Es ist ja kein klassisches Happy End, um mal das Mindeste zu sagen, was man ja vielleicht so erwarten könnte bei so einer Horrorkomödie.
Ja, das gefällt mir. Also mir gefällt es wirklich gut. Ich mag, dass der Film auf so einer, sage ich mal, bitteren Note endet. Es gibt da wieder ein bisschen mir zu viele, also der Aufbau dahin ist mir wieder ein bisschen zu viel Zufälle, die da passieren, so. Also, dass auch hier sich die Dana irgendwie umdreht und möchte dann doch Marty erschießen und dann auf einmal kommt noch hier der Wolfsdude und dann ist sie am Ende so, ah, sorry, dass ich erschießen wurde, ja, kein Ding, Bro. Ist halt so, jetzt ist kacke gelaufen. Aber das wirkte so ein, halt, wie Charakter reagieren, weil es reingeschrieben wurde, so. Aber ich mag dieses Endbild einfach von den beiden, wie sie da halt liegen und alles um sie herum bricht zusammen und dann kommt einfach nur diese fette Hand aus dem Boden und knallt durch diese Cabin durch und knallt auf dem Screen, auf dem Boden. Fand ich schon ganz cool. Ich mag, dass der Film auf diesem Shot endet, persönlich.
Also ich finde das Ende von konzeptionell her finde ich es auch ziemlich cool. Also es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele Horrorfilme, Ironischerweise vielleicht, aber die tatsächlich so mit dem Weltuntergang enden. Und gerade so ein Horrorfilm, der jetzt nicht so was knallhart Düsteres ist, sondern wirklich eher so einen locker leichten Ton hat. Also dass sie es wirklich durchziehen und diese verdammten Götter die Welt zerstören, weil das Ritual nicht beendet wurde. Also muss ich sagen, okay, Respekt, finde ich cool, gefällt mir sehr gut. Ich finde den Shot an sich aber nicht so geil, wie er werden könnte. Also ich verstehe, dass es wahrscheinlich wie auch vom CGI her ein großer Aufwand ist. Aber ich glaube, für mich hätte er noch stärker gewirkt, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit gelassen hätte. So, dass die Hand rauskommt und dann kracht die quasi auf die Kamera und dann gibt's Cut to Black. Das geht mir irgendwie zu schnell. Also also wie gesagt, das ist irgendwie immer so blöd, wenn man sagt, irgendwie, was ich gern anders gehabt hätte, ist das nun mal, wie es ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass das eigentliche Ende auf dem Papier stärker klang, als es tatsächlich in der Umsetzung war. Ich denke, hätten wir mehr Zeit gehabt für den Aufbau, also und auch länger und langsamer gesehen, wie dann wirklich so eine riesige fucking Hand rauskommt und vielleicht noch so eine ganz leichte Andeutung, was an diesem Arm dann noch dran ist. Also dann hätte es der Film für mich geschafft, wirklich am Ende in den letzten paar Sekunden nochmal so richtig ernsthaft unheimlich zu werden. Weil also so eine Vorstellung, das finde ich schon wirklich verstörend, dass da echt so riesige Gottheiten sind, die Erde vernichten können. So, boah, okay. Hätte man vielleicht ja auch visuell sehr interessant machen können. Deswegen, ja, Idee ist sehr, sehr cool und gefällt mir auch, dass sie es umgesetzt haben. Aber die eigentliche Umsetzung fand ich nicht so geil, wie sie sein könnte.
Na gut. Und wir haben noch gar nicht erwähnt, dass die Direktorin der ganzen Anlage da Sigourney Weaver ist, die einfach am Ende noch random aufploppt, was mich damals auch so ein bisschen überrascht hat, weil ich auch schon damals sehr großer Alien-Fan war. Und ist dann immer so, hi, ich bin auch hier übrigens im Film.
Ja, das hat, also spätestens, als man ihre Stimme gehört hat, da dachte ich, Alter, das ist doch Sigourney Weaver.
Ja.
So, weißt du, sie hat kurz vorher, sie macht da so eine Durchsage und so, ey, ihr dürft hier nicht sein eigentlich und sowas. Fand ich aber schön, dass sie nochmal so einen kleinen Gastauftritt hat.
Ja.
Also viel am Ende hat sie ja so wahnsinnig viel nicht zu tun, aber nein. Also ist, glaube ich, ein ganz gutes Casting. So, also der nämlich so die knallharte Direktorin von so einer Firma, die sich da darum sorgt, dass die Menschheit weiter besteht, um irgendwelche außerweltlichen Götter zufriedenzustellen, habe ich hier schon abgekauft. Ist eine gute Rollenbesetzung, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Tja. Ja, Cabin in the Woods, ey, ohne Scheiß, also wirklich, ich hab's am Anfang gesagt und ich sag's gerne zur Sicherheit nochmal, so, ich hasse den Film nicht, das ist jetzt nicht so ein oh Gott, also guck ich nur unter Protest und unter Qualen, so, weiß ich, sowas wie die Insidious-Filme oder so, also das tut mir wirklich weh, so, also da hab ich echt keinen Bock, mir sowas anzugucken. Und das ist Cabin in the Woods jetzt auf gar keinen Fall. Und ich glaube, ich hätte auch nicht so eine starke Reaktion, wenn der nicht so dermaßen, also wie ich finde, fast hysterisch gehypt worden wäre und vor allem eben mit diesem Nimbus umgeben worden wäre, dass das so eine wahnsinnig clevere, kluge, intelligente, bissige Satire und ganze Dekonstruktion des kompletten Genres ist. Ich weiß nicht mal ganz genau, ob sie es werden sollte. Weil, wenn ja, würde ich sagen, sind sie völlig damit gescheitert, weil es überhaupt gar nichts dekonstruiert. Es zeigt uns denselben Scheiß, nur mit einer anderen Erklärung. Weißt du, und ich habe überlegt, okay, was hätte ich denn, also, wie hätte der Film so eine ähnliche Story präsentieren können, so dass ich das clever gefunden hätte? Und keine Ahnung, ich bin wirklich kein Writer, so, ich habe jetzt auch wirklich nicht so die allerbesten Ideen. Aber, weißt du, wenn das in so eine Richtung gegangen wäre, dass die Prämisse gleich ist, es gibt diese Gottheiten, und die wollen halt irgendwie irgendeine Art von Blutzoll. Aber ich hätte mir da eine andere Antwort auf die Frage gewünscht. Und die spricht Drew Goddard im Making-of auch an. Sie wollten die Frage stellen und auch beantworten, warum sehen wir eigentlich so gern Leute sterben? In dem Fall eben Teenies. So, warum wollen wir das Blut denn sehen? Und ich habe das Gefühl, der Film ersetzt uns quasi einfach nur durch Götter in der Logik des Films, also der Film sagt, also wir im Prinzip, das Publikum, wir sind diese Götter und deswegen wollen wir Blut sehen. Und ich denke mir, Ja, okay, aber das ist keine Antwort. Du hast im Prinzip nur eine Begrifflichkeit durch eine andere ersetzt, aber da ist jetzt keine Erkenntnis für mich, keine Einsicht. So, ich weiß immer noch nicht, was die Antwort auf diese Frage sein sollte. Pass auf, und deswegen habe ich mir überlegt, so, ich hätte lustig gefunden, sowas wie, es gibt diese Götter, okay, und dann finden wir aber raus, dass das gesamte Horrorgenre, alle Horrorfilme, die wir kennen, sowas wie Halloween, sowas wie Freitag der 13., dass die im Auftrag von diesen Göttern produziert wurde, um so eine Art Verhaltensweise in so Teenies quasi so hervorzurufen. Also, dass so eine ganze, von einer Generation zur nächsten Generation, dass das weitergegeben wird, wie man sich so in Horrorfilmen verhält, weil wir alle diese Filme geguckt haben. Und die Filme sind halt nicht von John Carpenter gedreht, so ähnlich wie bei Under the Silver Lake. In Wahrheit stecken dahinter diese Gottheiten und die sind quasi so die Horror-Ecke in Hollywood. Und da hättest du vielleicht so langsam dann irgendwie auch andere Storystränge aufmachen können, dass so einigen von diesen blutgeilen Gottheiten, denen wird das aber vielleicht wirklich auf Dauer zu öde und zu blöde und die wollen echt mal was anderes. Und du hättest so ein bisschen so den Start von diesem, Entschuldigung, ich bin ans Mikro gekommen, von diesem A24-mäßigen Elevated Horror vorwegnehmen können. So, weißt du, eine von diesen Gottheiten sagt, ey, okay, Alter, ich habe keinen Bock, schon wieder so eine Freitag der 13. Scheiße. Lass mal was anderes machen, lass mal was Intelligentes, was Cleveres machen. Und die anderen sagen, boah, nee, Alter, so, wir wollen unser Blutopfer, wir haben da keinen Bock drauf. So, weißt du, also irgendwie, keine Ahnung, aber da hättest du, glaube ich, das ganze Genre, da hättest du vielleicht echt mal was Neues erzählen können. So ein bisschen, so dass ich als Horrorfan denke, ja, okay, so, ja, es ist eine nette Erklärung. Vielleicht da werden irgendwie Dinge erklärt, die seit 30, 40 Jahren im Horrorgenre so sind und keiner weiß ganz genau warum. Aber die Erklärung ist halt, diese Filme, die stammen halt nicht von irgendwelchen Regisseuren, sondern von Lovecraftschen Monstern, die uns quasi eingeimpft haben, wie Horrorfilme funktionieren. Irgendwie weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Muss man auch noch ausarbeiten. Weißt du, aber irgendwie sowas. Aber einfach nur zu sagen, ey, du Zuschauer da draußen, du siehst gern Teenies leiden, ja, dann bist du wie diese Götter im Film. So, ja, okay, alright. Aber was ist jetzt die Aussage? Was habe ich gelernt? Ja. Was ist die interessante These? So, also das ist so mein eigentlicher Knackpunkt, den ich mit The Cabin in the Woods habe. Aber wirklich nochmal trotzdem unterm Strich. Also eine Menge Leute finden den ja geil und der hat ja so einen kleinen Legendstatus und ich habe auch nicht das Gefühl, dass der aus purer Berechnung und Kalkulation und Zynismus gedreht wurde, um irgendwie einen schnellen Dollar damit zu verdienen. Das glaube ich wirklich nicht. Ich glaube nur, der ist kein so tief empfundener Liebesbrief, als der er mir verkauft wurde, sondern im Prinzip ist er genauso doof wie alle anderen. Nur, dass er noch einen crazy Twist am Ende hat. Und mehr ist es für mich nicht. Das ist vielleicht okay, aber ich war beim ersten Mal enttäuscht und ich bin es immer noch.
Oh. Ja. Genau, bei mir bleibt es einfach ein Film, den ich gerne mal wieder zwischendurch reinschmeiße, wenn ich mal wieder so ein, ich klingt dumm, aber Feel-Good-Ding brauche irgendwie, weil ich weiß, was ich bekomme, ich kann den Kopf ausschalten, ich finde ihn tatsächlich auch nach wie vor immer noch lustig, ich mag den Vibe von Film irgendwie, der hat einfach so eine gewisse Grundstimmung, die ich angenehm finde, so, die macht mir einfach Spaß, so, ich glaube, das kann ich übergreifend, glaube ich, am ehesten sagen, der Film macht mir einfach Spaß, so, und der wird niemals langweilig und das ist mittlerweile halt für mich irgendwie eine Sache, die nicht mehr so selbstverständlich ist, dass Filme nicht langweilig sind, weil so Sachen halt, die wir in letzter Zeit gesehen haben, viel, gerade im Horrorgenre, sind einfach sehr schnell unfassbar vorhersehbar und das war es für mich damals zum Beispiel bei dem Film jetzt nicht. Man darf da aber auch jetzt nicht zu lange auf kleine Details drumherum denken, weil sonst
würde ich jemand, nie machen.
Selbst jemand wie ich, der den Film echt gerne mag, also sogar echt teilweise sehr liebt, selbst ich kann dann schnell mal kurz in die Diskussion gehen, wie dumm eigentlich die einzelnen Sachen sind. Aber ja, Cabin in the Woods, ich mag ihn trotzdem.
Weißt du, was mir gerade auch eingefallen ist bei meiner super tollen, die Götter haben quasi die Horrorfilme gedreht und so. So eine kleine Variation. Lustig hätte ich es auch gefunden, wenn eben genau dadurch, dass es sowas wie Freitag der 13. und Halloween und diese ganzen Slashereien gibt, dass die mittlerweile so zum Klischee geworden sind, dass die Menschen und die Teenies immer klüger werden und langsam kriegen die Götter Panik und die müssen sich jetzt überlegen, okay, was können wir uns noch Neues einfallen lassen, dass wir im Prinzip auf dasselbe hinauskommen, aber wir dürfen das halt nicht so offensichtlich machen, weil halt mittlerweile jeder Trottel weiß, wie sowas abläuft. So, weißt du, also irgendwie so, dass also dann ist der Film schon durch seine eigene Prämisse ist er gezwungen, origineller zu sein als andere Filme. Der muss jetzt was Neues machen, weil sonst funktioniert das alles nicht. Und sonst gibt's das Blutopfer eben nicht. Und dann wir haben die Götter nichts. Und es bringt ja auch nichts, irgendwie die Welt zu vernichten, weil dann sind ja keine Menschen mehr da, die ihm Blutopfer geben können. Also da ist ja überhaupt nichts gewonnen. Weißt du, irgendwie so fällt mir jetzt gerade noch ein.
Ja.
Das heißt, Kolja, wir beide empfehlen uns hiermit offiziell für das Sequel von The Cabin in the Woods.
Hey, Hollywood. Let's go.
Hollywood, fragt bei uns. Wir sind nach wie vor die Experten für die richtig, richtig guten Ideen.
Fliegen statt Adler.
Genau.
Ja. Lass es auf Twitter trenden. Hashtag Cabin in the Woods 2, Hashtag Horror, Hashtag Fliegen statt Adler.
Fliegen statt Adler. Hey, das wird auch der Arbeitstitel von unserem Film, weißt du? Die haben doch immer so Arbeitstitel, damit keiner irgendwas liegt. Fliege statt Adler. Also wenn ihr irgendwie bald mal mitkriegt, da kommt gerade ein richtig geiler Film, ist ja in der Mache, Fliege statt Adler. Dann ist es unter Cabin in the Woods 2 und dann zeigen wir Joss Whedon und Drew Goddard mal, wie sowas wirklich geht, die pfeifen.
Aber wirklich, aber ja. Ey, ohne Scheiß, ich frag mich auch ganze Zeit immer, wann Drew Goddard mal wieder einen Film macht. Der hat bis jetzt nur zwei Filme directed, einmal Cabin in the Woods und hier Ed El Royal. Wer ist er nochmal ganz? Fuck.
Mit den ganzen Stars, ne?
Bad Times at El Royale.
Bad Times, ich will die ganze Zeit A Night at, nee, aber das war A Night at the Roxbury. Ja, genau, Bad Times at El Royale.
Habe ich auch nur einmal gesehen damals, aber ich kann mich dran erinnern, dass ich den echt richtig gut fand.
Den fand ich auch ganz gut.
Ja, also ja. Ich mag halt an sich wirklich die Art, wie Drew Goddard halt Filme macht. So, und ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass der aber so selten Sachen macht. Ich glaube, das Letzte, was er tatsächlich directed hat, war eine Serie 2019, die ich aber nicht gesehen habe. The Good Place. Und ich weiß noch, er hat damals Produktion geführt bei Daredevil, bei der Serie.
Ah ja, ja, und ich meine, also er hat mit Joss Whedon an Buffy mitgeschrieben. Ich habe Buffy jetzt nie gesehen, aber also ich habe schon mitbekommen, dass das irgendwie echt ein großes Ding war und auch ziemlich
krass. Krass, hätte ich nie gedacht, dass du Buffy nicht gesehen hast.
So ein bisschen wie Pokémon um ein paar Jahre ganz knapp verpasst. Wäre vielleicht voll mein Ding gewesen. Aber als es dann losging mit Buffy, ich habe kurz drauf geguckt und ich dachte, nee, ist mir zu lame. Das ist mir irgendwie, so teeny Quips und war. Ich mochte den Titeltrack immer sehr. aber ansonsten, ich habe Buffy tatsächlich nie geguckt. Und Drew Goddard hat ja auch das Drehbuch zu Cloverfield geschrieben. Und ich begebe mich nicht aus dem Minenfeld raus, in dem ich heute mich freiwillig platziert habe. Ich finde Cloverfield immer noch ziemlich cool. Ich mag, ja. ich liebe Cloverfield. So, da kannst du auch sagen, was für ein dummer Film. So, ja, okay, stimmt, meinetwegen. Aber der haut mich jedes Mal aufs Neue um. Also ich meine, also mein Punkt ist, Drew Goddard, der kann es ja auf jeden Fall. Das ist jetzt irgendwie kein Trottel, der da wie ein bisschen Glück gehabt hat einmal. Von daher würde ich auch gerne noch mehr von ihm sehen. Und vielleicht auch gerne wirklich mal wieder was Horrormäßiges. Also jetzt haben sie es einmal so ein bisschen mit augenzwinkernder Satire, Parodie, Dekonstruktion versucht. Wie gesagt, in meinen Augen nicht geglückt. Aber vielleicht hat er noch ein paar andere geile Geschichten aus dem Genre zu erzählen. Und von daher möchte ich auch gern von ihm mehr sehen.
Ich finde das eigentlich schön. Heute war tatsächlich mal, glaube ich, andere Dynamik. Jetzt hatten wir tatsächlich mal das, wo man so ein bisschen unterschiedliche Meinungen hat. Weil wir gehen ja oft so Hand in Hand, was so viele viele Sachen angeht. Selbst in Renfield, wo wir so ein bisschen Unterschiede hatten. Aber im Endeffekt waren wir dann doch, sind wir doch auf einen Nenner gekommen. So. Und ich finde es lustig bei so Sachen wie hier Silent Hill, den zweiten, und bei Cabin in the Woods, dass dann auch mal die Meinung so ein bisschen auseinandergehen. Ja, war cool. Ey, hat richtig Spaß gemacht, drüber zu quatschen schon.
Ich wette, irgendwann, wir müssen vielleicht mal so gegenseitig Listen austauschen oder so Sachen, die wir super geil finden oder total scheiße. Und dann gucken wir, wo wir extrem unterschiedliche Meinungen haben. Und dazu machen wir dann mal einen Podcast.
Also, weißt du, ich würde dir den Kopf abschlagen, wenn wir über Planet of the Apes reden würden und mich ganze Zeit immer weiter auslassen, wie gut ich diese Trilogie finde.
Oh, Alter, als ich den fucking CGI-Affen auf dem Pferd mit zwei Shotguns
das sagst du immer wieder.
Die Filme in Slow-Mo gesehen habe, da dachte ich, fuck off, ich bin raus, danke, okay. Ich weiß nicht, was das ist, aber das ist hier kein Film für mich. Das ist
eine der unterschätztesten Trilogien aller Zeiten.
Bullshit.
Matt Reeves ist großartig.
Bullshit. Der erste war ja noch okay, aber am zweiten ohne Scheiß.
Nein, der erste ist der schlechteste von den drei.
Nein, nee, nee, der erste war noch in Ordnung. Der ist klein, der erzählt eine tighte Story so und da kaufe ich dem CGI-Affen noch halbwegs ab, dass er ein CGI-Affe ist. Aber im zweiten ohne Scheiß, das macht keinen Unterschied, ob das Affen sind. Das könnte auch was anderes sein. Das könnten auch kleine braunhaarige Aliens sein. Oder fast noch schlimmer, das könnten auch geschrumpfte Neandertal-Menschen sein, weil die so krass vermenschlicht sind, dass sie fast überhaupt nichts Affenartiges mehr haben. Und dann frage ich mich, okay, warum gucke ich dann Planet of the Apes? Ich sehe offenbar...
Was willst du haben, dass Pferde auf Affen reiten?
Ey, Alter, ich guck in mein Filmregal und da steht Link der Butler. Das ist ein Tierhorrorfilm mit einem echten Orang-Utan. Das ist ein echter fucking Orang-Utan und der ist so creepy in dem Film, weil er echt ist, weil er sich wirklich wie ein echter Affe verhält. Du guckst in seine Augen, du weißt nicht, ob der durchdreht oder ob der jetzt gerade einen guten Tag hat. Das ist so unendlich viel unheimlicher als so krass vermenschlichte Affen. Okay, lass uns über Planet of the Apes reden irgendwann.
20. Horrorfolge ist dann nur noch Wolfie alleine redet, weil ich bin raus. So, machst jetzt den Podcast alleine.
Arsch. Okay, alles klar. Damit habe ich mir endgültig verschätzt. Tut mir leid. Nein, es tut mir nicht leid. Okay, ich muss zugeben, ich habe, glaube ich, den letzten irgendwie gar nicht mehr gesehen. Vielleicht ist der ja wieder super geil. Aber nee, da dachte ich.
Nee, wenn du den zweiten nicht machst, magst du den dritten auch nicht.
Ja, das dachte ich mir auch. Deswegen habe ich mir den dritten gar nicht gesagt. Arschloch. Naja, okay. Aber also irgendwie, wir werden bestimmt noch so ein paar Sachen haben, wo wir extrem unterschiedlicher Meinung sind. Ja, und wo wir von dir sprechen, Kolja, ich habe es nicht vergessen. Wir müssen irgendwann auch nochmal unsere Spinnfilme gucken, ne, mein Lieber?
Oh, irgendwie ist die Verbindung gerade sehr schlecht. Ich höre dich gerade irgendwie nicht.
Hier ist einiges sehr schlecht bei dir. Ja. Nee.
Hallo?
Nee. Also früher oder später würde ich sagen, ein schönes Double Feature aus Arachnophobia und Mörderspinnen. Ich kann noch nicht sagen, wann, aber möglichst bald habe ich da Bock drauf.
Habe ich gerade richtig gehört, nächstes Mal reden wir über It Follows. Den mag ich auch sehr gerne, gut.
Ja, It Follows steht auch noch auf der Liste, aber also ich kann schon mal sagen, fürs nächste Mal hätte ich gerne mal was aus dem anderen Jahrzehnt. Weil It Follows und der, die sind ja so von der Zeit her.
Ja, ich hab's nur Spaß gesagt.
Ja, nee, aber ich meine, It Follows ist,
das war tatsächlich meine Wahl. Ich konnte nicht entscheiden zwischen Cabin in the Woods oder It Follows und ich habe mich jetzt einfach für Cabin in the Woods entschieden, per Münzwurf praktisch.
Nee, finde ich gut. War ja eine, also, lieber Kolja, ich fand das eine sehr erquickliche und konstruktive Diskussion.
Ja, ich fand's auch
lustig. Ich kann dich jetzt ein bisschen besser verstehen und ich hoffe, du mich auch. Und ich sage, die Geschichte wird mir recht geben, in 10 Jahren sind sich alle einig, dass The Cabin in the Woods krass überhyped ist und dann tun alle so, als hätten sie es schon immer so gefunden und nee, fand ich schon immer doof. Ich sag's dir, es wird kommen, der Backlash wird kommen. Es fängt an, ich sag's euch.
Er ist ja auch überhyped, das habe ich ja gar nicht, also...
Ja. Komm, wir haben...
ich mag ihn sehr gerne.
Ja, ich weiß. Ja, Freunde, cool. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem doch viel zu langen Gelaber. Ich dachte, also diesmal wieder vielleicht ein bisschen mehr als eine Stunde landen wir. Jetzt sind wir doch schon wieder bei 1,45. Wir kriegen es überhaupt nicht hin, deswegen sage ich das am Anfang auch gar nicht mehr. Fand's aber sehr schön.
Ja, ich auch. Ohne Scheiß, hat wirklich Spaß gemacht. Ich kann mich eigentlich gleich schon an den Schnitt wieder setzen.
2 Stunden.
Jesus.
Du krasses Biest. Ja, ich schicke gleich den ganzen Kram und
Oder ich gucke einfach Black Mirror und spoil dich. Das kann ich auch machen. Das ist für die Planet der Affen-Geschichte.
Alter, du Schweinemann, ohne Scheiß. Ich, wenn du das machst, ich weiß, wo du wohnst. Ich komme zu dir nach Hause mitten in der Nacht. Ich breche dir die Tür auf. Ich setze mich auf deinen Wohnzimmertisch und kack dir drauf.
Oh, geil.
Das mache ich. Und du hast keine Waschmaschine. Das heißt, du kannst
mir in die Waschmaschine kacken.
Ich kack dir in deine neue Waschmaschine, die da steht. Wehe, du spoilst mir Black Mirror, du Arsch. Nein. Okay, also ihr merkt, wir sind übermüdet und es wird allmählich, wird's gefährlich, was den IQ hier angeht. Deswegen entlassen wir euch in den Tag, in den Abend, in die Nacht, wann auch immer. Wir freuen uns sehr, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Horror Podcast auf Twitter und Instagram folgen. Bla 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 bla. Kennt ihr alles? Achso, und noch, ich will es nicht vergessen. Noch ganz kurz. Haben wir schöne Wortmeldungen, die du mit der Welt teilen willst vom letzten Mal? Oder haben wir völlig vergessen, danach zu gucken? Dann holen wir es beim nächsten Mal
noch. Tatsächlich gar keine diesmal. Ich weiß nicht, ob Spotify da irgendwie rumgespackt hat oder ob ich einfach, weil ich hatte am Anfang noch den alten Quip drin, also die alte Frage. Hab dann aber so 10, 20 Minuten später angepasst. Ich weiß nicht, ob das deswegen irgendwas zerschossen hat, aber auf jeden Fall haben wir keine einzige Antwort letztes Mal. Vielleicht haben auch einfach die Leute keinen Bock auf die Folge gehabt.
Ey, das ist ja, ey, ich hab's am Anfang gesagt, das ist halt irgendwie immer so ein bisschen das Problem, wenn man aktuelle Kinofilme bespricht. Aber also manchmal sind ja auch echt wirklich geile Sachen dabei. Deswegen, wir probieren das ungefähr so ausgeglichen zu halten. Mal was Älteres, was fast alle gesehen haben. Aber es muss immer wieder auch mal so neue Sachen geben, weil wir haben ja auch Bock auf neue aktuelle Kinostarts. Von daher, naja, und ich meine, man kann sich ja dann Folgen später nochmal anhören, wenn man die entsprechenden Filme gesehen hat, was im Falle von Renfield und The Boogeyman aber nicht der Fall sein wird, weil sich die einfach keine Sau anguckt.
Ja, aber ja. Ich möchte an der Stelle nochmal ganz kurz nochmal Danke sagen zwischendurch mal. Dass ich finde es immer noch so absurd, dass wir so viele Bewertungen mal wieder reinbekommen bei Spotify. Und das hilft uns übrigens auch richtig krass. Also, falls ihr nicht sagt, egal ob Spotify oder iTunes Podcasts hört oder wo auch immer. Super nett, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Und danke für die, die es bis jetzt gemacht haben. Und ich finde es einfach absolut insane, dass wir seit Erstellung des Podcasts immer in den Top 50 bei Spotify der...
Was, wirklich? Immer noch?
Wir sind gerade wieder auf Platz 9.
Nein,
ach, also Quatsch. Wirklich richtig cool von euch. Und ich weiß nicht, ich kann das einfach teilweise immer noch nicht glauben. Deswegen danke auch nochmal an der Stelle für den ganzen Support und die Leute, die immer aktiv hier reinhören und das ja dadurch auch unterstützen halt.
Super geil. Auch von mir ein ernst gemeintes Dankeschön. So, jetzt aber wirklich genug gelabert. Wir gönnen euren Ohren eine kleine Pause, hören uns aber in 2 Wochen wieder. Ihr kriegt dann mit, wenn ihr uns eben folgt auf Insta und auf Twitter, was das Thema sein wird, weiß ich noch nicht. Jetzt auf jeden Fall sind wir raus, sind wir durch und bleibt gesund, sauber. Bis zum nächsten Mal.
Einige der Interpretationen meiner Filme haben absolut nichts mit dem zu tun, was ich eigentlich machen wollte. Joel Schumacher.